Na, ihr kleinen Reisebeuse, was geht ab? Hau ja, was sind ja ganz kurz vor der neuen Folge Bergcast, eurem Lieblingsmotorrad- und Reiseabenteuer- und Quatsch- und Blödsinns-Podcast. Ey, wir haben diesen Podcast ja über die letzten Jahre, den gibt es ja schon echt lange, ne? Den haben wir, warte, wie lange gibt es? 8 Jahre gibt es schon. Das ist ja unglaublich. 8 Jahre. Und da hat sich wirklich also sowieso die tollste Community der Welt gebildet. Aber da hat sich auch ganz viel verändert immer wieder. Das ist auch wichtig und richtig, finde ich, ne? Das hat was mit Kreativität, mit Dynamik und nicht Stillstand zu tun. Und ich sag mal, das Team Bears hat sich krass verändert. Die Themen haben sich krass verändert. Die Länge des Podcasts hat sich krass verändert. Lange Rede und kurzer Sinn, Leute. Ich habe mir schon öfter überlegt, es wäre doch cool, hier und da mal Themenwochen zu machen. Das haben wir auch schon mal so ansatzweise gemacht, immer mal wieder, aber nie so richtig offiziell und so. Und das soll sich 2025, das ist eine meiner Ideen, ja, soll sich das ändern. 2025 haben wir jetzt immer wieder Themenwochen, das heißt 2, 3 Folgen so gehören grob oder manchmal auch ein bisschen enger zum gleichen Thema. Und wir fangen zum Saisonstart mit einem Thema oder Themenbereich an, der, glaube ich, interessant ist für alle, die schon ewig dabei sind und mit einem glühenden Herzen zurückschauen, wie das alles angefangen hat, so dass sie da gelandet sind. Aber eben auch für diejenigen, die Bock haben, in die Bubble zu kommen. Und mit Bubble meine ich jetzt nicht nur die Bears-Community, sondern da meine ich diese ganze Passion, die wir alle teilen. Ja, das Motorradfahren, das Motorradreisen, das Traveling, das Offroadfahren und so weiter. Und wir legen in dieser Woche los mit einem Gespräch, das ich mit unserem lieben Schorsch zusammen hatte, ja, mit Georg, der ja eher bekannt ist so für die Folgen immer, wenn es um das Thema Medical Training ging, ne? Also wenn es um Erste Hilfe und Verhalten in Notsituationen ging. Die Folgen unbedingt nachhören, Leute, die machen richtig Bock. Aber heute reden wir vor allem über die Thematik, was brauche ich alles, um mit diesem tollen Hobby anzufangen, ja, oder Hobby oder mit diesem Beruf, ja, mit dieser Berufung, so, mit dieser Berufung anzufangen. Nächste Woche schauen wir dann so ein bisschen mit jemanden, die tatsächlich noch gar nicht so lange drin ist und wie ihr Weg dahin war. Das ist natürlich super spannend, erstmal als Mädel, ja, in so einer Männerbastion, aber dann auch, welche Leidenschaft in ihr geweckt wurde und die Dollar und Dollar brennt. Und ich glaube, da werdet ihr euch auch alle wiederfinden. Und in der Woche drauf geht's dann nochmal so ein bisschen um die Thematik. Und dann machen wir da ein richtig rundes, schönes Ding draus. So, jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich. Und unterstützt gerne diesen Podcast. Würde mich sehr freuen. Link in den Shownotes. Tschüss.
Blödsinn. Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bergcast ist am Start.
Bergcast, dein Motorradreisepodcast.
Meine Damen und Herren, liebe Bären da draußen, herzlich willkommen zur Bergcast Tagesschau. An diesem wunderschönen, ich glaube, ich darf das Datum nicht sagen, ne? Das ist immer komisch. Okay, ich komme wieder in die Rolle rein.
Machst du, es ist Sonntag der 12.
Ja. Guten Abend. Es ist Sonntag der 12. Oktober 2024. Das ist die Bergcast-Tagesschau und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Schorsch und sein Leben im Süden des Landes. Ja. Wir sprechen über was war dazwischen, über Neuigkeiten aus dem, ach man, ich bin doch nicht gut vorbereitet. Aber ich kann ein bisschen erzählen über meinen Kurs, den ich neulich hatte. Erstmal sage ich mal, herzlich willkommen, wir nehmen das erstmal mit hier. Schorsch, schön, dass du da bist. Hier ist der Howie Hausen vom Bergcast. Wir wollten das ein bisschen witziger noch machen gerade, aber ich merke gerade, ich bin nicht so ein guter Improvisationsschauspieler,
Leute,
wie ich dachte.
Leute, das ist live. Da ist nichts geschnitten, unverblümt. Unprofessionelles Gestottere, da müsst ihr mitleben.
Hier ist der Bergcast. Ja, genau, Abend auch von mir. Hier ist der Howie und mir gegenüber sitzt der Georg, unser Schorsch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich dolle. Wir haben lange nichts miteinander aufgenommen, mein Lieber.
Stimmt.
Aber langjährige Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die kennen ihn noch aus zum Beispiel unserem Format damals, Event Horizon, aber auch vielen anderen Folgen, denn du bist ja immer der Fachmann gewesen, wenn es zum Beispiel um das Thema
Aua ging.
Gesundheitliche Versorgung und so weiter. Denn
Also erstmal, wie geht's dir denn, Georg?
Ja, gut, danke. Bisschen zerknudelt vom Nachtdienst, aber ist ja zum Glück nur Ton und kein Bild.
Ja, die Haare stehen dir immer noch.
Die Bären haben aber auch ein Glück.
Ja, wirklich. Das ist schön, Georg. Mir geht's auch ganz gut. Soweit, ich bin im Urlaub, deswegen ist die Qualität vielleicht mal wieder, ne? Deswegen ist die Qualität vielleicht so mittel heute, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das hier schön einzurichten. Ich stehe hier mal wieder wie so ein, oder ich sitze hier wie so ein Fernsehmoderator von der Tagesschau, deswegen auch dieses tolle Intro, denn ich habe mein Mikro hier so in der Hand.
Ne, so. Ich habe schon gedacht, dein Hintergrundbild sieht jetzt nicht standardmäßig aus, wo du sonst bist. Bist du in einer Ferienwohnung?
Ich bin in einer Ferienwohnung auf einem Bauernhof bin ich, im wunderschönen Wendland. Und ich kann euch sagen, da draußen, Leute, falls ihr mal überlegt habt, im Wendland Urlaub zu machen, da kann ich euch sagen, muss man genau wissen, ob man das will. Hier ist echt gar nichts los. Ne? Hier ist schön, so ein bisschen Wald ist hier, ein bisschen Castor-Transport ist hier auf jeden Fall. überall so Atomwarnschilder und sowas. Aber ich habe mal in den Eventkalender geguckt, Stichwort Event.
Kommt da eigentlich der Wendler her, aus dem Wendland? Ja.
Müsste er eigentlich,
das raus?
Nee, da kommt eher so ein Tatar dahinter, karnevalsmäßig. Ist so mittel. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier so heidemäßig im Gemüse ganz gut Action machen könnte. Aber kurvenmäßig und vor allem eventmäßig ist hier gar nichts los. Also Ruhe habt ihr hier, wenn ihr hier mal Urlaub machen wollt. Das auf jeden Fall.
Ja, du bist ja auch im Urlaub da. Du sollst ja auch Ruhe haben.
Mhm. Dieser große Kastanienbaum vor diesem schönen Bauernhof. Da ist eine Schaukel dran. Da habe ich schon geschaukelt. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin mit Auto.
Gibt's da Tiere?
Hier im Motorrad. Hier gibt's jede Menge Tiere.
Das ist doch für deinen Sohnemann ganz cool, oder?
Ja, mega, mega. Also hier gibt's viel zu gucken und auch ein bisschen mitzuhelfen und so. Ganz, ganz viel Entertainment. Das ist auf jeden Fall fein. Aber mitgeholfen habe ich ja auch, Georg. Und darüber würde ich gerne mal zum Start mit dir reden. Kürzlich bei einem Lehrgang. Bei dir war ich. Endlich. Ganz offiziell.
Hey, du hast nicht nur mitgeholfen, du hast mitgearbeitet und mitgelitten.
Gearbeitet und mitgelitten.
Wobei, gelitten
und
musst du bewerten.
Und Leute gerettet. Ja, ich würde da gerne ein bisschen drüber reden, vielleicht auch ein bisschen Werbung machen. Denn ich habe das ja schon mehrfach mitbekommen, wenn deine Kurse laufen, aber blöderweise immer nur so sequenziell. Also ich habe immer mal wieder reingeschnuppert, dann hast du ja teilweise auch auf Bärs Events schon was gemacht, da musste ich dann im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, Bierkisten schleppen oder sowas oder so. Ich habe immer nur so teilweise was mitbekommen. Jetzt habe ich mal wirklich von vorne bis hinten so einen Lehrgang mitbekommen, wobei der ja auch speziell war, das war ja im Rahmen dieser Instruktorenausbildung, aber das meiste davon ist schon so, wie das sonst auch läuft, oder?
Der Großteil war so, wie wir es bei mir in einem regulären Kurs auch haben. Wir mussten den jetzt ja natürlich ein bisschen auf deine oder eure Bedürfnisse anpassen.
Mhm, genau.
Darfst du eigentlich verraten, warum du in dem Kurs warst?
Ja, das darf ich verraten. Oder ist das, so? Das wissen die geneigte Hörerschaft, weiß es auch schon. Nämlich, ich lasse mich ja gerade fortbilden zu, ich kriege so eine neue Lizenz. Also hoffe ich, dass ich die kriege. Das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fest. Zum Instructor für Gemüsefahren. Und die haben sich überlegt, da muss ja auch ein Teil dieser Ausbildung, muss ja auch die medizinische Versorgung sein im Notfall. Da haben sie sich den Besten ins Haus geholt, ne, den Georg. Und ich muss glaube ich mal den einen und die andere an die Hand nehmen. Georg ist von Berufs her sowieso in dem ganzen Milieu unterwegs, ne. Wir haben ja schon oft drüber geredet. Ich darf es euch sagen, du bist Hubschrauberpilot und rettest Leben. Das ist wirklich sehr ehrenwert, muss ich sagen. Und macht dich auch sehr attraktiv. Und bist aber nebenbei eben auch noch sehr passionierter Motorradfahrer, viel auch im Rahmen von Offroad-Fahren. Und bist zum Beispiel medizinischer Support regelmäßig bei der Bosnia Rally zum Beispiel, aber auch auf vielen anderen Events unterwegs und so. Und hast du so ein kleines Nebengewerbe und bietest an, dass man sich bei dir speziell fortbilden lässt für den Motorradurlaub, für diese speziellen Situationen, die da entstehen können. Und das möchte ich mal kurz betonen. Das steht ja bei dir mal auf den Flyern. Wir machen da weiter, wo der normale Erste-Hilfe-Kurs aufhört. Und genau so ist es. Also ich kann das nur bestätigen. Genau so ist es. Ihr könnt da nicht hingehen und erwarten, dass ihr im Prinzip danach den Führerschein machen könnt oder so. Nee, das wird eigentlich so ein bisschen vorausgesetzt. Also vieles ist am Schnelldurchlauf, was diese Basics angeht. Und dann geht's ans Eingemachte, ne? Und das war wirklich toll. Also ich muss sagen, der halbe Tag war Theorie und ich fand's kein Stück langweilig. Hast du echt gut gemacht.
Das ist schön, das freut mich.
Sehr gut. Echt gut gemacht. Ich habe auch viel
gelernt. Ihr habt euch aber auch wacker geschlagen da als Instruktoren, Anwärter. War gut.
Ja, das ist süß, dass du es sagst, ja.
Oh. Ja.
Also es waren so ein paar Sachen auch, ich glaube, du hältst das ja auch möglichst aktuell immer alles und so ein paar Sachen, die waren auch wirklich neu für mich, die kannte ich so noch nicht. Und ich fand es zum Beispiel cool, dass wir so ganz motorradspezifisch und tourspezifisch immer wieder auch nachfragen durften, unabhängig auch von diesem Instruktorenschein und so, dass wir mal drüber geredet haben, was hast du eigentlich für Möglichkeiten, wenn du mitten in Albanien stehst, um Hilfe zu holen und zum Beispiel um deinen Standort mitzuteilen und so weiter. Wenn dieser Podcast rauskommt, Georg, ne, dann kam eine Woche vorher, der ist jetzt aber noch Zukunft, das ist wirklich verrückt, kam das neue Kaffeekränzchen raus. Und da habe ich zum Beispiel, da haben wir immer so viel mehrere Themen, die wir besprechen mit dem Claudio zusammen. Und da habe ich zum Beispiel über dieses What Three Words gesprochen. Und das war auch Thema bei deinem Kurs. Das fand ich ganz süß irgendwie. Das passt irgendwie alles zusammen. Allerdings muss ich sagen, ich bin der Sache inzwischen ein bisschen skeptisch, stehe ich da gegenüber. Ich glaube, es gibt coolere und bessere Wege, irgendwie den Leuten zu sagen, wo ich gerade bin. Hattest du damit schon mal zu tun? Interessiert mich einfach.
Ich habe selber What3Words noch nicht genutzt für irgendwas. Na, also ich weiß zum Beispiel, dass in Amerika oder auch hier in Deutschland diverse Rettungsleitstellen die Möglichkeit haben, darüber auch deinen Standort mitzubestimmen, beziehungsweise wenn du denen die Koordinaten darüber gibst, dementsprechend dann zu wissen, wo du bist. Weil ja viele Leute tatsächlich, das sehen wir auch im Kurs, wenn es dann die Aufgabe für eine Pause gibt, so, jetzt sucht jeder mal mit seinem Handy, welche App auch immer ihr nutzt, die eigenen Koordinaten raus. Denn mit Straßennamen komme ich halt in Ländern, wo ich die Namen nicht aussprechen, nicht lesen kann, sei es aufgrund des Schriftbildes oder dass es da einfach keine Straßennamen gibt, komme ich halt einfach nicht weiter. Dann muss ich halt die Koordinaten irgendwie im Notfall rausholen. Und da haben die meisten Leute auch echt Probleme mit gehabt oder auch das Lesen der Koordinaten. Und dieses What3Words ist ja nur eine von ein paar Apps, die ich als Anregung mitgebe, sich mit diesem Thema einfach mal zu beschäftigen. Welche Möglichkeiten habe ich außer einem normalen Google Maps denn eigentlich noch? Da kommen ja noch ein paar andere Sachen zu. Also da war jetzt ja What3Words nur einfach ein Beispiel von, genau richtig.
Ja. Also auf jeden Fall, was ich gut fand, war, dass du gesagt hast, pass auf, einfach mal so, ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit und ihr sucht mal alle euren Standort raus mit den Möglichkeiten, die ihr jetzt gerade so habt und denkt, die sind gut. Das fand ich gut, weil das sind so Sachen, du bist ja im Notfall, bist du dann auch so ein bisschen Panik, bist aufgeregt und so und alles und dann auf einmal ist dieses iPhone da und fragt dich die ganze Zeit, ob du deine Cloud vergrößern willst, aber du weißt gar nicht, wo dein Standort irgendwie, weißt du, was ich meine? So nervt dich mit irgendwelchen Sachen, aber du willst eigentlich ganz schnell deinen Standort wissen und das finde ich cool, dass man sowas mal übt, ne? Und dann ging es halt in die Praxis, das will ich auch noch kurz erzählen. Und da bist du ja wirklich, da musst du dich ja vor Hollywood nicht verstecken. Da wurde mit echten Hühnerknochen gearbeitet. Da ist viel Blut geflossen. Bester Spruch. Also man kriegt übrigens, wenn man ein Opfer spielt bei Georg, dann kriegt man auch so Leihklamotten an und so. Man muss sich nicht einsauen. Aber das Tolle war, die Helfer, der eine hat sich so richtig schön eingesaut, weil der hatte das Unfallopfer, der es gespielt hat, hatte dann so eine richtige Blutpumpe, ne? Und es lief und quatschte überall rum. Und dann fragte der noch so, ja, was ist jetzt eigentlich mit meinem Jersey? Das ist ja jetzt voll mit Blut. Kriegt man das gut raus? Und du dann so, ja, nö. Das weiß ich jetzt auch nicht, Dude. Da musst du mal mit Weißwein ran oder so, keine Ahnung. Das fand ich ganz süß. Auf jeden Fall, abschließend dazu, ne? Was ich toll finde, ist, nach so einem Kurs, das kannst du jetzt gar nicht so nachempfinden, glaube ich, als aus deiner Perspektive, aber nach so einem Kurs fühlt man sich ein paar Wochen lang, vielleicht sogar ein paar Monate lang im besten Fall, immer gut vorbereitet. Das ist ein gutes Gefühl, finde ich irgendwie. Muss ich sagen.
Ja, das ist schön, das soll auch so sein. Also tatsächlich habe ich diese Rückmeldung auch schon das ein oder andere Mal von Kursteilnehmern bekommen, die ein paar Wochen nach dem Kurs bei einem schweren Unfall dabei waren und sich dann gemeldet haben und gesagt,
ah, wirklich?
Sie haben sich einfach sicher gefühlt und haben halt einfach mal funktioniert und gearbeitet, während andere da nur rumgestanden haben. Das war natürlich dann Balsam auf die Seele eines Ausbilders.
Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich darüber rede oder es wirklich mache. Und wir haben ganz viel gemacht, ne? Wir haben gerade so diese Kommunikation geübt, ganz viel. So, der eine nimmt jetzt das Kommando an sich und organisiert die ganze Situation und alle sind dankbar, wenn einer das macht. Das finde ich richtig cool. Ich hatte eine Situation, ich muss mal gucken, dass ich jetzt nichts leake. Ich versuche mich sehr allgemein zu halten. Ich hatte aus meinem anderen Job eine Situation im Ausland. Da ist eine Person komplett, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also hatte so einen kompletten Systemausfall. Gar nicht mal so kollabiert oder so, ne? Sondern so, ich kann es bis heute nicht genau sagen, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall war, wie nennt man das, wenn man gar nicht mehr ansprechbar ist und so? Nicht bewusstlos, sondern so, weißt du, noch bei Bewusstsein, aber apathisch, ne? War so apathisch, komplett. Und auf einmal, wir waren so mitten in den Bergen von Österreich und auf einmal wird der Puls immer schwächer und so. Und Mann, in solchen Situationen, ne, bist du einfach froh, wenn du weißt, was du tun kannst. Weißt du, was ich meine? Weil ich bin ja kein Notarzt, so, ich kann ja jetzt keinen irgendwas Zugang legen. Aber, und das ist immer die Angst, finde ich, in so Situationen. So, mache ich genug und so, mache ich das richtig und so. Du weißt, das kannst du machen, das ist auf jeden Fall richtig. Und wir haben ja in diesem Kurs auch gelernt, so, es gibt so ein paar Schritte, die muss man immer wieder von vorne durchgehen, bis halt die professionelle Hilfe kommt. Und das machst du die ganze Zeit. Und das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, ne? So, das wollte ich nur mal sagen. Das ist natürlich bei euch ein bisschen was anderes, wenn ihr unterwegs seid, denn da kommt ja dann keiner mehr, der euch hilft. Ihr seid ja dann die Profis vor Ort. So, da kam übrigens auch der Hubschrauber. Das wollte ich noch erzählen. Habe ich dir das mal erzählt schon mal, die Story?
Nee.
Ich weiß gar nicht. Ja, okay, musst du ja off the record noch mal erzählen. Da kam dann wirklich der Hubschrauber, weil wir mitten in den Alpen waren. Und das war natürlich Speckdeck, Alter. Ne? Ich durfte nur nicht mitfliegen. Das ist schade. Das hätte ich ja gerne noch gemacht.
Nicht Erziehungsberechtigte, sondern wie heißt das dann? Wenn ihr
Schutzbefohlen. Ich bin Schutzbeauftragter, glaube ich, heißt es ja. Ja, genau. Durfte ich aber nicht mitfliegen, leider. Aber die Person war auch schon 18 plus.
Ach so. Okay.
Muss man sagen. Ja. Naja, so viel dazu. Wir haben heute ein Thema, Schorsch, und wir hatten wirklich viele Ideen eben. Wir mussten so ein bisschen überlegen, womit fangen wir denn heute an? Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, zu dem ich wirklich ganz oft Anfragen bekomme. Und das kann man wirklich auch alle, weiß ich nicht, so und so viele Podcast-Folgen einfach nochmal machen, weil sich einiges verändert, weil sich unsere Lebenserfahrung verändert. Und ich bin sehr froh, mit dir darüber zu sprechen heute, eben weil du einfach da, was das angeht, mal ein ganz normaler Anwender bist, ne? Und nicht, ich habe überlegt, sollte man darüber mit einem Profi-Ausstatter reden und so? Nee, ich glaube nicht, dass man das sollte. Ich glaube, das ist ganz gut, die Konstellation so, weil wir beide aus verschiedenen Bereichen zu diesem Hobby Motorradfahren, Motorradreisen und so rangekommen sind und wir das auch ganz verschieden nutzen, wir beiden. Und ich hoffe, dass der eine oder die andere sich da jetzt viel mitnehmen kann aus der Folge und gerne auch ein Feedback senden kann, ne? Und gerne auch mal senden kann, ey, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht und so, und ich möchte das und das gerne noch sagen, oder wenn es um auch konkrete Produkte geht und sowas. Die Frage ist nämlich, wenn ich anfange mit der Passion Motorrad und Reise, was brauche ich eigentlich und was sollte ich eigentlich haben und was ist komplett übertrieben, damit ich starten kann? Ne? Von, ich sag mal, einfach draufsetzen, los, wie so einige sagen, bis hin zu stell dich mal, Kreditkarte schon mal auf Anschlag und starte dich mal ordentlich aus, Digi. So. Ja, darüber reden wir heute ein bisschen und wir reden natürlich auch über, so wie in allen Bereichen, High-End-Level-Produkte, lohnt sich das bis, oder kann ich hier vielleicht auch ein bisschen improvisieren und einfach, vielleicht auch Dinge einfach in Fokus nehmen, die ich sowieso schon habe. Wann bist denn du das erste Mal so losgefahren, so mit Übernachtung, vielleicht sogar mit ein bisschen Abenteuer dabei und so weiter? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, also wenn ich mich da richtig erinnere, dann glaube ich, war ich da 18, hatte noch den 34 PS Führerschein. Das war ja damals 34 PS, damals als noch früher war.
Stimmt.
Waren die Motorräder noch schwarz-weiß. aber Österreich war schon Österreich. Und es ging nach Österreich.
Oh, ich hab Rücken. Nee, wir sind übrigens beide ungefähr gleich alt, ne? Das wollte ich nur mal sagen. Pass auf, dass du nicht so viel Witze machst, sonst fühle ich mich schlecht.
Stimmt, aber ich glaube, ich war älter, ne?
Nee, glaube ich nicht. Aber weiß ich auch nicht. Checken wir mal anders, nicht jetzt hier live, bitte.
Wir sind beide 25, so. Nein, das ging mit meiner 600er Bände damals und meiner damaligen Freundin ein paar Tage an Neusiedlersee.
Also mit Motorrad. Bike.
Also tatsächlich muss ich sagen, das erste Stück bis München mit dem Autozug.
Ja.
Ja. Aber von da dann weiter, und ich habe das völlig unterschätzt, obwohl ich irgendwie ein paar Jahre vorher im Rahmen vom Familienurlaub im Auto am Neusiedlersee war. Aber ich habe mir irgendwie gar nicht richtig die Gedanken gemacht, wie weit das war. Und die Fahrt von München bis hinter Wien an die ungarische Grenze, das nahm irgendwie kein Ende. Ja. Aber das war, glaube ich, meine erste Reise mit dem Motorrad, mit Übernachten mit 18.
Hast du schon gesagt, was für ein Motorrad das war?
Eine 600er Bandit damals, ja. Baujahr 99.
Das ist ja mal nicht so das Reisebike, würde ich sagen, grundsätzlich.
Ist aber schön, sehr schönes Tourenbike. Also, die hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe ja danach auch noch 3 Jahre eine 1200er Bandit gehabt. War ein tolles Bike. Allerdings muss ich sagen, bei mehreren Tagen fahren, ich mit meinen 1,90 habe halt dann gemerkt, gerade bei der Alpentour, war doch eine verhältnismäßig weit vorgebeugte Haltung. Und ja, nach 5 Tagen Moped-Tour konnte ich nicht mal mehr eine Postkarte schreiben.
Die Bandit ist ja eigentlich auch schon recht sportlich. Ist ein Naked Bike, ne? Mhm.
Ja, die gab es auch mit Halbschalenverkleidung, die hatte ich.
Also, oh, die muss ich mir mal kurz googeln, das bleibt gar nicht mehr so schlimm. Auf jeden Fall habe ich schon öfter von Bandit-Fans gehört. Gibt's die eigentlich noch?
Gute Frage. Sie wurde mal gefaceliftet, da gefiel sie mir dann nicht mehr so gut.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Aber ist ja immer Geschmackssache bei Facelift.
Ja.
Ich fand's ein tolles Bike, das war so auch die Zeit, wo die von Yamaha die Diversion, das war so das Pendant damals dazu.
Ja, ja.
In der 600er Kategorie oder die SV650 war die noch sportlichere Variante von Suzuki. Nee, also ich fand's war ein tolles Bike, Vierzylinder, auch die 1200er danach. Mhm. Die 1200 hatte, glaube ich, sogar 98 PS.
Mhm.
Die ging, also das war ein tolles Bike. 2 riesen Scheibenbremsen vorne, kräftiger Motor, laufruhig und hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich einfach nur aufgrund der Sitzposition davon getrennt.
Suzuki hat 2006 die Herstellung der Bandit eingestellt, leider. Aber ich höre immer viel Gutes von dem Bike. Also damals schon, als ich in den 90ern jugendlich war, da oder so auf Jugendlichkeit hinging und mich für Motorräder noch mehr interessiert habe, da war Bandit schon echt so ein Riesenthema, dass viele gesagt haben, boah, das ist so ein allround geiles Bike und so. Und da hatte ich allerdings mit Offroad auch noch gar nichts am Hut. Ne? Was habt ihr denn damals an Equipment eingepackt? Das interessiert mich jetzt mal. Wart ihr überhaupt motorradmäßig ausgerüstet oder seid ihr echt mit Jeanshose und weiß ich nicht, Regenjacke losgefahren und habt mal geschaut?
Also klamottenmäßig habe ich tatsächlich auch schon mit 16 auf dem Roller immer Motorradhose und Motorradjacke angehabt. Frag mich nicht mehr nach dem Herrscher, war wahrscheinlich Louis Hein-Gericke irgendwo da geholt. Habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht war, was ich da hatte. Wird natürlich kein High-End-Segment gewesen sein, einfach so, ich sag mal, Standard, aber immer mit Protektoren, mit hohen Schuhen, also T-Shirt, kurze Hose oder sowas, das oder nur in der Jeans und Regenjacke, das habe ich tatsächlich nie gemacht, auch nicht mit dem Roller. Der 125er, also motorradklamottentechnisch waren wir ganz normal gekleidet und ich hatte 2 Hartschalenkoffer. Ich glaube, das war Givi damals.
Alter.
So links und rechts, Seitenkoffer dran.
Ja.
Genau. Ey, das ist diese nice, eierförmigen, weißt du?
Ja. Ich muss sagen,
eckigen Alukoffer.
Das ist ganz spannend, weil dadurch, dass ich in meiner Kindheit ja auch schon gar immer konfrontiert war mit dem Motorradthema und auch Motorradtouren, weiß ich schon noch, was damals zumindest in meinem Habitat so angesagt war, wenn man sich ausrüsten wollte. Im Prinzip gab es dann gar nicht so viel, ne? Givi gab es auf jeden Fall. Es gab halt Louis als ganz große Anlaufstelle und damals die Polo, Hein-Gericke und so. Da ist man hin, ne? Wenn man was brauchte. Und da hat man sich voll ausgestattet mit dem, was halt da war. Und da war man einfach sehr, sehr froh, wenn es da mal irgendwie ein Angebot von der Hausmarke gab und sowas. Das war nicht wie heute, dass du irgendwie überflutet wurdest von Tausenden von Produkten und Möglichkeiten und da stellte sich auch die Frage, brauche ich das wirklich gar nicht so, weil man da eher geguckt hat, okay, das ist eine spezielle Motorradausrüstung, da sind Protektoren drin, dann ist das ja bestimmt gut, ne? Also man ist zu den Großen hin und war einfach froh, wenn man sich da komplett ausstatten konnte. Und da hatte man nicht diese 5000 Produkte aus dem Internetvergleich und hat sich viele Fragen gar nicht stellen müssen. Also ich weiß gar nicht, ob die Situation unbedingt besser geworden ist, dadurch, dass ich jetzt so ein großes Angebot an Möglichkeiten habe. Weil alle erzählen ja natürlich, du brauchst unbedingt das, dann siehst du die tollen Fotos. Ja, mit dem Anzug, da fährt man so gut Motorrad. Dort und dort in der Wüste, das ist ja mega und so, ne? Und ich find's viel, viel schwieriger. Du hast, wenn du dann ein bisschen recherchierst, findest du natürlich auch so viele Meinungen in Foren und so weiter. Jeder promotet da so ein bisschen seine Marke und so. Bis du irgendwann denkst, boah, Alter, ich meine, ich habe jetzt gerade so und so viel Geld für mein Motorrad ausgegeben, ich muss das Doppelte anscheinend nochmal für meine Ausrüstung ausgeben, ne, irre. Ja, und damals hat man, glaube ich, echt wirklich improvisiert, ne, da war völlig klar, da hatte man irgendwie, also Koffer war ja schon nice, wenn du die hattest, wie du damals, und ja auch wahrscheinlich zwingend erforderlich mit einem, mit einer Soße hier hinten drauf, aber, also, damals, da haben wir halt zugesehen, dass wir Spanngurte irgendwie, also als ich das erste Mal losgefahren bin, so, habe ich mir Spanngurte hinten da irgendwie rangeschnallt, irgendwo, und habe eine wasserdichte Packrolle mitgenommen, ne, das ging auf jeden Fall, aber ich sag mal, wenn es dann losging mit, ja, ich will auch ein Zelt mitnehmen und diesen ganzen Kram und so, da fing man dann an zu gucken, Mensch, wie machen das denn andere und gibt's da irgendwie noch Möglichkeiten, ne, ich war letztes Jahr mit meinem Nachbarn, der neu angefangen hat mit dem Thema Motorradfahren, mit dem war ich bei einem der großen Häuser hier, ne? Und der hat mir gesagt, Howie, kommst du mit vielleicht und kannst mich ein bisschen beraten? Du machst doch viel mit dem Thema, ne? Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, Diggi, das Problem ist, ich bin in solchen Sphären da unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich da der richtige Anfänger Berater bin. Aber ich habe die Herausforderung gerne angenommen und mal geschaut. Georg, also wenn wir darüber reden, was man denn eigentlich braucht, wenn man starten will und was man auch nicht braucht, was würdest du denn jemanden raten? Fangen wir mal an so mit der ganzen Kleidungsgeschichte. Woran sollte man sich orientieren?
So, meinst du mit orientieren, jetzt meinst du aber nicht Marken oder sowas, oder?
Nee, gar nicht mal. Also ich meinte vor allem so Materialien, Preissegmente und sowas. Wo würdest du dem sagen, hier fängst du mal an und guckst mal, ob du da was findest?
Also Es kommt natürlich ein bisschen immer, finde ich, auf die persönlichen Bedürfnisse an, auf die Wünsche, was willst du auch ausgeben, weil jeder setzt auch da wieder sein anderes individuelles Level mit, was einem bestimmte Punkte, also wert sind, unabhängig davon, was man ausgeben könnte, aber einfach, wo einer, dass Leute sagen, ey, das ist es mir nicht wert, dass ich mir da so eine teure Klamotte hole oder da so ein Navi oder so teuren Koffer oder irgendwie was, keine Ahnung, das kann ja schön gut sein, dass das noch besser ist, aber nö, gebe ich lieber für was anderes aus. Also ich finde tatsächlich, bei der Sicherheitsschutzkleidung, da sollte man drauf schauen, dass es die entsprechenden Standards richtig erfüllt, die Protektoren, die Levelklassen.
Findest du, man sollte auf jeden Fall zwingend gucken, dass du Level 2 bekommst, gerade aus deiner Perspektive so?
Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie du fährst. Du weißt ja nie, wie du stürzt, ne? Wenn du nur rutscht, zum Beispiel, ist der Protektor zweitrangig, dann ist das Obermaterial eigentlich das Wichtige. Wenn du bei einer hohen Geschwindigkeit, zum Beispiel auf der Autobahn, oder wenn du jetzt sportlich Kurven fährst, wenn du sagst, ich will aber den Aufprall, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten meine Gelenke geschützt haben, da wo die Protektoren sitzen, ja, dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass gescheite Protektoren sind. Also, was ich auch schon gemerkt habe, ist, wenn du günstigere Motorradklamotten kaufst, dass die Protektoren da drin, wenn du die in die Hand nimmst, wie billigster Schaumstoff sind, damit würde ich vielleicht das zerfetzt in Pakete packen, um irgendwie den Inhalt zu schützen beim Versenden.
Das finde ich einen schönen Vergleich so.
die nicht mal was wiegen, klar, ist leichte Motorradkleidung angenehmer, aber wenn dieser Protektor, du hast ihn in den Hand und denkst, billigstes China, Schaumstoff, Pappplastik, der wiegt nichts, der kann auch nichts aushalten und wenn der warm wird, bröselt der. Also dann holt man sich Nachrüstprotektoren, auch wenn die Klamotten geil sind. Ja, ich weiß auch, dass zum Beispiel große Frauen oder Frauen mit langen Beinen immens Probleme haben, passende Klamotten zu finden, weil da auch die Motorradhersteller oder die Klamottenhersteller bis jetzt wirklich hinterherhängen und meistens sind dann die Beine oder die Arme zu kurz. Ja, und wenn sie das lang genug in der Herrenabteilung holen, dann weht das ganze Zeug wie ein Sack und die passen nicht, die Sachen und die Protektoren sitzen nicht. Wenn man dann halt was Passendes findet, was dann vielleicht nicht die Traummarke ist oder die Traumfarbe oder so, aber die Klamotten sitzen richtig und passen, das ist auch so ein Punkt, da sollte man drauf achten. Also Optik vor Sicherheit nicht immer, tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe erstmal komplett mit. Ich glaube, dass, also, du brauchst ja eine, damit es Motorradkleidung heißen darf, muss das ja gewissen Dingen entsprechen, gewissen Standards, so. Und das tun ja selbst die ganz günstigen Einstiegssachen. Ich finde aber, es gibt da schon, wie du sagst, so eine rote Linie, ne, da, wo man gucken sollte. Ich finde, man sollte eher, schauen, dass man was kriegt, was sich zum Beispiel vernünftig anfühlt, weil ich ja im Zweifel da auch den ganzen Tag drin verweile in den Klamotten. Und diese ganze Protektorennummer, das kann ich ja wirklich alles auch nachrüsten und machen. Das ist auch übrigens gar nicht mehr so teuer. Früher war das auch viel schwieriger alles. Das kannst du ja gleich vor Ort im Prinzip machen. Allerdings finde ich auch, wenn ich noch gar nicht weiß, ob mir das so gut alles gefällt und zusagt, die ganze Nummer, dann sollte man auch überlegen, ob ich da so viel Geld in die Hand nehmen muss, ne? Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr finde ich raus, ja, okay, das hat ja im Prinzip kein Ende, gerade auch finanziell und so weiter. Aber die Frage ist ja, für wen ist das eigentlich gemacht, ne? Also selbst wir, die viel unterwegs sind und viel machen, müssen und können und müssen uns das ja immer mal wieder fragen, ne? Ob das alles überhaupt noch im Verhältnis steht, was wir da machen. Und ich würde einem Anfängerreisenden, dem würde ich sagen, guck mal, was es in diesen großen Läden zum Beispiel, ich würde auch in den Laden gehen übrigens, wenn ich da noch gar keine Ahnung von habe, wie die verschiedenen Marken schneiden und so, was mir eigentlich passt und so würde ich machen. Und ja, da mal ein bisschen rumprobieren und anprobieren. Und ein bisschen schauen, so haben die vielleicht so Aktionen und sowas. So bei meinem Nachbarn zum Beispiel war es so, da war so eine Fahranfängeraktion, da hat er so ein Heftchen bekommen und da hat er wirklich auf alles da irgendwie Rabatt bekommen, alles so eine komplette Ausstattung einmal, egal was der sich kauft.
Und das ansonsten auch viele an, ne?
Ja, genau. Und ansonsten gebe ich dir also komplett recht, da musst du gar nicht so drauf achten, ob das jetzt schon der super Style ist und so weiter. Guck mal, wie viele Leute fahren einmal im Jahr Ski? Und holen sich eine völlig überteuerte High-Class-Ausrüstung. Ne? Da würde ich auch erstmal gucken. Auf der anderen Seite, es bringt mir auch nichts. Mein Kumpel Jay, der hat irgendwie mal in einem Jahr 3 Hosen verschlissen. Immer wieder reklamiert und immer wieder die gleiche Hose gekauft. Die ist immer wieder an der gleichen Stelle eingerissen. Denke ich mir auch so, Mann, den letzten Billig-Scheiß würde ich mir auch nicht kaufen. Und auf jeden Fall, nein, Leute, Hände weg von diesen, du hast ja eben so scherzhaft gesagt, ne? Hände weg von diesem ganzen Internet-China-Kram, den man da günstig bestellen kann. Der sieht meistens cool aus, ne? Aber ich hatte das alles schon in der Hand und es ist wirklich der letzte Müll.
Da hat mir ein befreundetes Motorradpärchen eine nagelneue Revit-Garnitur, also 2, geschenkt. Die haben sich den Partnerlook geholt. Aha. Hatten schon ein bisschen Bedenken, hatten aber gesagt, ja, super Angebot und alles von Revit und auch CE-Prüfzeichen drauf und so. Ich weiß nicht mehr, ob es ein asiatischer Anbieter oder irgendwas war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir haben das bestellt, weil der Preis war so unschlagbar, haben gesagt, das gucken wir jetzt mal. Und die haben das in der Hand gehabt und haben gesagt, du hast einen Reißverschluss einmal bedient, es ist sofort auseinandergefallen. Das war wirklich, du konntest es nur noch dafür nehmen, dass man es mir einmal spendiert für den Kurs, dass du es zerschneidest. Das war dieses Fake-CE-Prüfzeichen. Ich glaube, da haben wir auch in der Folge schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Über diese CE-Prüfzeichen, was minimal anders aussieht. Und das eine heißt einfach nur China Export und ist nicht unser europäisches CE-Prüfzeichen für Qualitätsansprüche. Ja, wirklich, Leute, aufpassen. Und ja, genau wie du sagst, es ist ein Fass ohne Boden. Alles bei diesem Hobby ist ein Fass ohne Boden, weil es nach oben offen ist mit höher rüsten, besser, höher, weiter, schneller. Aber ich würde auch, wenn ich beim Thema Motorradfahren ganz neu einsteige oder das Segment wechsle, zum Beispiel von immer nur Textilfahren und kaufe mir jetzt eine Rennmaschine und brauche jetzt Lederkombis oder sowas. Ich würde auch, bevor ich mich durch die unzähligen Foren und Meinungen im Internet stöber, wirklich in den Fachmarkt gehen, sagen, okay, da hole ich mir meine Erstberatung, hole mir meine Eindrücke, gucke mir verschiedene Sachen an, fasse die an, ziehe mal ein paar an. Ja, und wenn ich dann Entscheidungsprobleme habe zwischen ein paar Modellen, dann gucke ich halt in irgendwelche Foren und gucke, ob es da irgendwelche Erfahrungen zu gibt, zur Qualität oder so, dass 5 Leute geschrieben haben, ja, habe ich gehabt, der Reißverschluss ist immer kaputt, der Produktsupport von dem Anbieter ist nix oder ist super, je nachdem.
Ja,
ja, aber das stimmt, Klamotten wohlfühlen drin. Und auch nach 20 Jahren, glaube ich, geht's dir so, du kaufst dir irgendwas und nach ewig hin und her überlegen, dann hast du es bei 2 Fahrten an und denkst dir, scheiße, ich hätte doch die andere Jacke nehmen sollen. Ja, kann auch passieren. Und auch da musst du wieder gucken, was hast du, ne? Mache ich einfach nur die kleine Runde, brauche ich das Ding nur, um morgens zur Arbeit und zurückzufahren, habe die Jacke maximal 2-mal am Tag 1 Stunde an. Ja, kann man vielleicht auch eine ohne Lüftungsreißverschlüsse nehmen. Fahre ich aber im Sommer mehrtägige Touren, ist das Thema Klima nicht zu vernachlässigen, ne?
Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich finde, um hier mal so einen Punkt irgendwie zu setzen, ich finde, du kommst auch nicht ganz darum, auszuprobieren. Und also, dass du dann deine perfekten Klamotten beim ersten Mal findest, ist recht unwahrscheinlich. Und ja. Aber du hast dann so eine Grundlage. Ich würde euch nur den Tipp geben, kauft halt nicht den billigsten Scheiß. Vor allen Dingen kauft nichts, was keine echte Zulassung hat. Sicherheit ist da an erster Stelle. Ich würde auch keinem mehr raten. Ich habe das ja so ein bisschen flappig gesagt am Anfang, dass das auch bei meinem Dad, das war so normal, dass man irgendwie mit Jeans und so gefahren ist und sowas. Also insbesondere nach meinem letzten Kurs bei dir, finde ich, es kann auch so genug passieren. Das muss ich nicht noch provozieren, ne? Weil das kannst du ja wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Ich glaube, wenn du richtig zertifizierte Kleidung hast, das sind halt schon Welten und man glaubt gar nicht. Klar, es gibt so Unfälle, hast du auch öfter betont. Keine Ahnung, ich bleib irgendwo so einer ollen Leitplanke hängen und so. Da hält auch kein Startler- oder Climb-Anzug irgendwie alles noch fest, wo es hin muss. Aber gerade das Häufigste, was uns ja passiert, ist, dass wir hinknallen, beispielsweise auf der Straße und schleifen über den Boden. Da geht's viel um das Thema Hitze auch und so, ne? Mann, und das ist halt schon ein Riesenunterschied. Und da überlegt mal, Leute, da entscheiden ein paar Euros, ne, vielleicht ein paar hundert Euros entscheiden darüber, ob ihr irgendwie im Pflegefall seid oder so. Und das kann einfach passieren, da müsst ihr ja noch nicht mal schuld dran sein. Von daher, da würde ich zusehen, dass die Sicherheit stimmt und dann gucken, wie weit mich diese Kleidung trägt. Enttäuschen muss ich euch ein bisschen, wenn ihr glaubt, man kann das irgendwie toll wieder verkaufen und sich was Neues holen. Also da muss ich leider sagen, habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die gebrauchten Motorradklamotten gehen so mittelmäßig weg. Irgendwie das.
Also wenn ich so 2-3 Saison gefahren habe, schwierig, ne? Wenn ich eine Jacke neu gekauft habe und merke halt nach 2-mal fahren, nee, passt mir nicht, zwackt, oder im Sitzen auf meinem Bike ist doch anders als bei diesem Standard Naked Bike, was in den Filialen zum Probesitzen steht. Dann glaube ich, geht's genau, aber wenn ich da schon ein paar Mal reingedünstet habe und ich muss auch sagen, ressourcenschonend hin und her, aber bei Kleidung, gebraucht Kleidung kaufen, da bin ich picky. Nee, da ist es irgendwie.
Ja. Insbesondere beim Thema Helm halt, ne? Also.
Ja, gar nicht. Helm gar nicht. Der fällt eben einer runter vom Bike, knallt auf, mit einem Lackstift drüber und dann wird der vertickt. Ja, genau. Weil er sich selber zu schade ist, den nochmal aufzusetzen. Und sagt, super, der Helm ist eine Woche alt.
Ja.
Nee.
Auf keinen Fall. Ich würde auch beim Helm auf jeden Fall sagen, klar, ihr könnt ein bisschen drauf achten, wenn ich vorhabe von vornherein, ich weiß jetzt schon, ich möchte gerne viel auch abseits der Straße unterwegs sein, möglichst auf den Touren. Natürlich kann ich mir dann einen Enduro-Reisehelm holen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Viel wichtiger ist aber, dass er gut sitzt, sonst macht euch das Hobby nämlich ganz schnell gar keinen Spaß mehr. Darauf zu achten, auf die Form, und dafür müsst ihr ihn einfach auch eine ganze Zeit anhaben im Laden. Also wir hatten ja mal dieses Helme-Spezial, das war irgendwie so Mai oder so, dieses Frühjahr, da könnt ihr nochmal genau reinhören, aber zusammenfassend kann ich euch sagen, wenn ihr den im Laden habt und so, behaltet ihn eine ganze Weile auf. Ja. Mindestens 15 Minuten oder so, mindestens, ne? Meine Erfahrung ist, du merkst leider oft erst auf dem Motorrad, so nach einer Stunde, ob das euer Helm ist. Mhm. Ein bisschen passt sich das auch noch an. Aber gerade Kopf, ne, hier ist wieder Schutz ganz, ganz weit vorne. Da keine Kompromisse machen, niemals was Gebrauchs kaufen, würde ich niemals machen. Habe ich übrigens schon gemacht, aber da war ich auch ein bisschen dumm. Deswegen hört ihr ja diesen Podcast, dass ihr diese Fehler nicht machen müsst. Da auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, rechnet da mit ein bisschen mehr Kohle. Einfach, dass ihr die ausgibt und achtet darauf, dass der gut passt, dass er sich gut anfühlt. Und wenn das so einer ist, zum Beispiel ein Klapphelm oder so, wenn ihr auf sowas Bock habt, probiert das mal genau aus, ob euch das nervt oder ob das schön geschmeidig läuft und so. Ne?
Und da kann auch mal ein Helm kaufen. Achso, Entschuldigung, erzähl.
Nee, sag mal.
Ich sag, da kann so eine Helmkaufaktion, die kann sich auch einfach über mehrere Tage ziehen, ne? Weil wenn du 5-6 Helme Viertelstunde anprobierst in einem Laden und der passt keiner richtig, hör einfach auf an dem Tag. Das bringt nichts, weil dann ist dein Kopf so matsche, dann hast du kein Gefühl mehr drin. Das ist wie, als würdest du jetzt in einem Café 7 Kaffees durchzuprobieren. Der schmeckt der 7. Hast du keine Ahnung mehr, ob der dir wirklich schmeckt oder nicht. Dann muss man halt neu hin. Und nehmt euch eine Sturmhaube mit, wenn die Leute seit einem Buff oder eine Sturmhaube beim Fahren tragen. Geht die Sachen so anprobieren, oder auch bei Klamotten, wenn ihr Funktionsunterwäsche tragt, dann zieht euch eure Funktionsunterwäsche an und probiert damit die Sachen, anstatt einfach nur in der Boxershorts oder ohne irgendwas drunter, weil das ist halt einfach nochmal ganz anders, wenn ihr das Ding dann kauft und zieht zu Hause andere Sachen mit drunter.
Ja, genau, 100%. Und ich finde auch, da muss man sehr ehrlich zu sich sein, ich hatte mal einen saucoolen Helm, ich weiß nicht, von irgendeiner japanischen Marke oder so, Und da habe ich mir ganz spät das eingestanden, dass es einfach nicht meiner ist. Ich fand den so cool, der sah so cool aus, den konnte man so schön auch umbauen, modular, den konntest du dann, den Schirm konntest du abnehmen, ganz easy und sowas. Und damals war der Markt noch gar nicht so groß für solche Helme, für so Reise-Enduro-Helme. Und ich habe mir wirklich, also ich habe da manchmal fast geschrien unterm Helm, weil der nach anderthalb Stunden so wehgetan hat an meinem Kopf und so. Das,
ging mir das hilft auch so,
aber keinem. Ja, das hilft aber keinem. Georg, wir haben noch ein bisschen Fahrplan vor uns, aber wir machen ganz kurz einen Break. Tut. Und du kennst es ja, du bist ja im Bilde. Du musst jetzt unsere Berghaus-Playlist füllen, unsere Spotify-Playlist mit Songs rund ums Motorradreisen oder die dich einfach in letzter Zeit oder in deinem Leben berührt haben. Fällt dir etwas ein oder bist du sogar geil vorbereitet mit einem Song, den du auf unsere Playlist knallen magst?
Ja, so zum Thema insgesamt Moped und Rockmusik hätte ich was. Da würde ich von Lordi Hard Rock Hallelujah nehmen.
Nice. Sagt mir gar nichts, aber ich suche es nebenbei gerade schon mal raus. Nee. Ich höre es mir gleich,
wahrscheinlich kenne ich den. Gehst jetzt mal zum Flohmarkt, ne? Und kaufst dir mal die LP und dann schiebst du die mal in den Berggastschrank.
Von mir gibt's heute
ein Song. Oder brauchst du was Schmusigeres?
Nee, von mir gibt's was Musikeres, was wirklich nice ist. Zwar höre ich gerade ein bisschen, ihr wisst vielleicht, dass ich ein bisschen Fan bin von Gasol Anthem, von der Band, die finde ich sehr nice. Und der Sänger heißt Brian Fallon und der macht ab und zu Solo was, da war ich auch im Konzert. Und von Brian Fallon gibt's heute von mir Smoke. Das ist echt ein nicer Film. Nicer Song. Zieht euch den mal rein. Leute, wir machen ganz kurze Pause, holen uns einen Kaffee und dann geht's hier gleich weiter. Guter mit Punkt. Einer paar Tipps zur Grundausstattung. Ciao, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Schorsch hat sich einen gesunden Apfel geholt, ne? Früher Whisky Time an der Stelle, jetzt Apfel, Orangensaft, ne? Wie das halt so ist bei alten Menschen. Ja, nee, keine Aber Angst.
Die Tablette Leute. Noch genommen. Es ist ja erst Mittag. Wobei, wir haben auch schon morgens Whisky getrunken.
Haben wir auch schon gemacht, ne? Aber gut. Du musst ja noch arbeiten, nachher hast du erzählt, das ist das schwierig wahrscheinlich.
Aber das machen wir mal wieder. Schön.
Das machen wir wieder. Die Schreie werden auch lauter nach einer neuen Staffel Hauptsache Ballard und ich vernehme die durchaus und hätte auch dolle Bock, da mal wieder was zu machen. Zumal sich meine Minibar hier, die Minibar ist eigentlich das falsche Wort, meine Maxibar immer mehr füllt und ich da dringend mal ran muss und gerne mit euch zusammen da draußen mal ein bisschen naschen würde.
Gut. Ich war nämlich out of Whisky.
Wirklich? Das ist furchtbar.
Ich war out of Whisky. Und dann habe ich mir jetzt, als ich einen Wein gesucht habe, direkt auf dem Whisky-Regal gestanden und habe einen Kolmore geholt. Der ist aus Bad Kötzing, aus dem Bayerischen Wald, in amerikanischen Eichenfässern gereift.
Hört sich mega an.
Und der ist auch fein.
Ja. Hört sich richtig mega an. Georg, ich habe eben so überlegt in der Pause, da wir deine Expertise hier heute haben, was würdest du hast ja traurigerweise wahrscheinlich schon auch jede Menge Unfälle gehabt mit Motorradbeteiligung. Und ich glaube, man merkt so in der ersten Hälfte der Folge hat man schon gemerkt, dass das Thema Sicherheit eigentlich so ziemlich das Relevanteste ist, wenn ihr euch eine Grundausstattung holt und wenn ihr da, wie gesagt, einen Tipp haben wollt oder einfach so einen Schubs in die richtige Richtung, setzt da unbedingt den Fokus. Was würdest du denn sagen? So typische Motorradunfälle und Sicherheit und so. Welche Teile der Kleidung sind denn deines Erachtens die wirklich wichtigsten? Also wo sollte ich wirklich schauen, dass das 100% passt auch, alles an der richtigen Stelle ist? Sag jetzt bitte nicht alles. Was würdest du sagen?
Boah, also dann würde ich wirklich tatsächlich sagen, ein ordentlicher Rückenprotektor auf der passenden Länge, also nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, dass er mir oben im Genick hochsteht. Der muss passend sein. Das Gute ist, man kann ja, wenn er zu lang ist, die auch tatsächlich zurechtschneiden. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Jacke, die ich dafür habe, ein entsprechend großes Rückenprotektorfach hat.
Ja, ja.
Wobei das meistens nochmal ein eingenähtes Innenfutter ist, wo man, wenn man ein bisschen geschickt ist oder einen guten Schneider hat, auch hier sich da nochmal helfen kann, ohne dass man das Außenmaterial der Jacke bearbeiten muss. Genau, und dass die Jacke richtig sitzt. Also ich sag mal, ein Ellbogenprotektor oder sowas, oder Knie, wenn ich da drauf falle und der verrutscht, ist auch unangenehm, auch vielleicht, wenn der Arm gebrochen ist oder der Ellbogen, das Gelenk verletzt. Aber Rücken, würde ich sagen, Priorität. Mhm. Also auch da kommst du manchmal zu Unfällen, wo Leute jenseits der 60, die ihr Leben lang Motorrad fahren, in irgendwelchen alten 70er Jahre Lederklamotten ohne irgendeinen Protektor Ausfahrten machen und sich dann halt zerlegen und haben dann halt aua, aua Rücken. Das ist halt irgendwie gar nichts, ne? Nee, auf jeden Fall, der Rückenprotektor wäre, würde ich sagen, passende Jacke mit groß oder genau fittendem Rückenprotektor, das würde ich sagen, wäre die oberste Priorität. Mhm. Beim Thema HWS, ja, ich glaube, die Enduro-Fahrer, da bist du halt schneller mit dabei mit irgendwie Neckbrace oder so, was natürlich beim Straßenfahren schwierig ist. Wobei, wenn ich Lederjacke fahre auf einer Sportmaschine, da vielleicht auch das Thema Höcker hinten auf einer Lederjacke.
Das hat schon Sinn,
oder? Ein bisschen diese Funktion erfüllt, dass der Kopf nicht so schnell nach hinten überstreckt wird beim Überschlag. Mhm.
Aber wenn ich jetzt auf Reise fahre, da zählt ja, finde ich, immer die wichtige Maxime, dass man sagt, der beste Schutz ist natürlich auch nur dann der beste, wenn ich ihn auch nutze, ne? Und wenn das irgendwie unbequem und unangenehm ist und ich es nicht benutze oder nicht richtig benutze, dann bringt es halt gar nichts. Wenn ihr euch neue und andere Protektoren holt, dann lohnt es sich mal drüber nachzudenken, sich Protektoren zu holen, die ich unabhängig von der Jacke trage. Weil dann trenne ich mich davon und das sind dann auch vor allem Dinge, die kann ich auch so super wiederverwenden, wenn ich mal die Kleidung wechsle und so weiter. Beispiel, das kann eine Protektorenjacke sein, die gut passt. Das können aber auch so einzelne Protektoren sein, die es gibt für den Rücken, für die Ellbogen und so weiter. Oder in Kombination mit einigen Teilen der Jacke. Achtet immer drauf, dass die abriebsfest sind, beziehungsweise in Kombination mit der Jacke abriebsmäßig funktionieren. Das Geile daran ist, und jetzt spreche ich vor allem über Knieprotektoren, die sind immer an der richtigen Stelle. Das ist ganz viel wert, ne? Ich trage ganz gern so ein bisschen Baggy, also immer so ein bisschen zu groß. Und das hat ja natürlich den Nachteil, gerade wenn ich viel aufstehe und mich hinsetze, wieder beim Motorradfahren, dass die verrutschen und nicht an der richtigen Stelle sind. Und da kann ich nur euch mal den Impuls geben, checkt es doch mal aus, ob das irgendwie eine Option ist. Wie machst du das? Hast du einen Anzug, der dir, würdest du sagen, mega gut passt, oder hast du da eine individuelle Lösung gefunden für dich?
Zum Straßenfahren habe ich eine sehr gut sitzende, aber in dem Fall auch teure Motorradjacke, aber die sitzt wirklich sehr gut. Mhm. Die Protektoren fühlt sich aber auch sehr gut an. Auch lüftungs- und technisch ist die sehr gut. Beim Enduro-Fahren fahre ich immer mit Protektoren-Jacke drunter. Die hat aber dann Arm, Schulter, Rücken und ein bisschen Brustprotektor. Und ziehe dann da Jersey oder eine andere Jacke drüber, die dann keine Protektoren hat. Mhm. Und beim Knie ist es so, beim Offroad-Fahren Orthese. Und beim Straßenfahren, ja, tatsächlich, auch wenn das große Protektoren sind, ich habe zum Beispiel noch den alten BMW Rallye-Anzug, der hat unglaublich große Knieprotektoren von der Fläche her.
Also das sind diese orangenen, oder?
Na, die waren noch gelb in dem.
Okay.
Ja, so gelbe, aber wirklich schöne Flanken, so Flügel dran, dass du auch weißt, es geht an die Seite vom Knie. Aber mir geht's so, dass ich bei den meisten Motorradhosen immer das Gefühl habe, dass die Knieprotektoren, die kannst du ja in den Taschen auch ein bisschen, genau wie die Ellbogen, so ein bisschen positionieren, rauf, runter, links, rechts und dann mit dem Kletter fixieren drin. Aber immer den Eindruck habe, die sind viel zu weit innen, aber auf der Außenflanke vom Knie ist viel weniger Protektor. Also ich weiß nicht, ob ich an der Stelle tatsächlich zu doof bin, aber auch wenn ich die ganz außen in der Tasche hinsetze und sitze dann auf dem Motorrad, habe ich auf der Innenseite mehr Protektor als auf der Außenseite. Aber wenn ich ja wegrutsche und stürze, falle ich ja auf die Außenseite vom Knie. Ja. Oder wenn ich auf einen Stein knall oder so. Mhm. Also da auch darauf achten, dass die Protektoren, egal wie geil die Hose ist, guckt, dass die Protektoren auch richtig sitzen. Sowohl, vor allem wenn ihr euch dann hinsetzt, genau wie du es sagst, ne, dann verschiebt sich das. Habe ich dann Spannung im Knie oder im Ellbogen? Passt das von der Sitzposition, wie ich fahre? Dass die Protektoren halt alle an den richtigen Stellen sind. Ne? Und klar, wie du sagst, Protektorenjacke sitzt halt körpernäher. Das heißt, die Protektoren sitzen wirklich besser und verrutschen nicht so, als wenn ich die in der Jacke habe, die sich viel mehr drüber bewegt über mein T-Shirt oder der Funktionswäsche. Aber dafür habe ich meistens dann wiederum eine Kleiderschicht mehr an. Da sind wir wieder bei persönliches
Wohlempfinden, ne? Und so, ne? Ja.
Ja.
Auf jeden Fall darauf achten, wie gesagt, dass das zusammenpasst, auch auf der Straße und so, ist ganz wichtig. Das sind halt zwei Unterschiede. Ich fahre ja inzwischen auch auf der Straße mit Neckbrace, habe ich mir einfach angewöhnt. Das habe ich einfach immer dabei und immer an. Es schadet ja auch, glaube ich, nicht, aber du sagst es ja, es bringt übrigens auch nichts, wenn man zwei Protektoren übereinander zieht. Das ist so ein Vorurteil. Ah, doppelt hält besser. Nee, das ist eher kontraproduktiv. Habe ich jedenfalls so gelernt. Lass uns das Ding nochmal komplettieren. Ich brauche auf jeden Fall noch, wie stehst du zum Thema Nierengut? Brauche ich als Anfänger so ein Ding für meine Reise?
Also, Nierengut, was man wissen sollte, der Nierengut ist ja, einmal macht er das Thema Wärme im Rücken, ja, weil tendenziell ist hinten, ist es im Rücken ein bisschen freier, gerade wenn man nach vorne gebeugt sitzt. Und wenn du manchmal Leute auf dem Motorrad siehst und hinten hängt dieses Bauarbeiter-Dekolleté raus, wo ich mir denke, das wäre mir so unangenehm kalt beim Fahren, aber dann, ja, siehst du bei Mädels den String oder bei Jungs die, jetzt wollte ich gerade sagen, die Arschwunde da hinten rauskommt. Aber schlimm sowas, schlimm. Ja, aber man merkt, hinten zieht sich die Klamotte gerne was auseinander. Also es ist einmal Wärme für die doch weit außen liegenden Nieren, dass das nicht so schnell runterkühlt. Aber auch wichtig, Vibration. Der Nierengurt ist primär dazu da, um Vibrationen auf die ganzen Organe, diese feinen Vibrationen, um die runterzudämmen.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ist das so? Ja, man darf das gar nicht so unterschätzen. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie laufruhig ist mein Motorrad und sowas, ja. Ja. Aber ich sitze ja mit dem Hintern auf dem Bike und die unteren Organe sind natürlich dann viel näher und den Vibrationen mehr ausgesetzt als zum Beispiel mein mehr oder weniger entkoppelter Kopf oder die Arme, die halt dann über weitere Gelenke nochmal die Vibrationen ein bisschen rausnehmen. Und da habe ich so viele Gefäße und feine Gefäße drin, wo es tatsächlich auch oft sein kann, dass kleine Gefäße beschädigen, wenn der Körper starken Vibrationen über längere Zeit ausgesetzt ist. Also auch das gibt ein bisschen Kompression drauf und hält einfach die ganze Organabteilung etwas stabiler beisammen. Also Temperaturschutz für Nieren und sowas, ja, und Vibrationsdämpfung für die Organe.
Ah, das ist spannend. Das wusste ich wirklich noch gar nicht. Auf jeden Fall sollte man da wahrscheinlich auch nicht, wenn du über Vibrationen sprichst, davon ausgehen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass das Motorrad so super rumzuckelt die ganze Zeit. Es können ja auch so kleine Vibrationen sein, ne?
Auch ein schön laufender Vierwind. Es bleiben durchgehend Vibrationen, die den ganzen Tag wie auf einer feinen Rüttelplatte aufs Becken und den Bauchraum
so spannend. Ich meine, man kennt es ja zum Beispiel, also viele kennen es wahrscheinlich auch wie ich von den tauben Händen zum Beispiel, ne? Die von den Vibrationen.
Ja. Zum Beispiel.
Ja.
Da muss man
das spannend. Das ist spannend.
Griffstulpen vielleicht drüber hier oder so.
Bei den Handschuhen, ne? Da finde ich auch einfach gucken, was fühlt sich gut an. Das Geilste wäre, ihr könnt ihr mal kurz mit dem Motorrad zusammen probieren. Viele Läden bieten an, dass man sich da zumindest auf so ein Probemotorrad mal setzt, um zu schauen, wie fühlt sich das an mit dem Kuppeln, mit dem Bremsen und so. Im Gelände werdet ihr viel kuppeln. Ich würde euch einen Tipp geben bei einer Grundausstattung, dass ihr nicht versucht, die eierlegende Wollmilchsau da zu kaufen. Entweder ist die nämlich Banane. Ich halte gerne grundsätzlich übrigens nicht so viel von so Allzwecklösungen. Da habe ich ja schlechte Erfahrungen mitgemacht. Meistens können die dann nicht so richtig. Ich würde mir einfach richtig gut sitzende, geile Handschuhe holen und die dann gegebenenfalls bei Regen oder so, wenn die jetzt nicht wasserdicht sind, mit so Stulpen, die wirklich günstig sind, die man rüberziehen kann, erweitern. Also wenn ich keine super geile Kleidung habe, immer wenn es extrem wird, extrem heiß, extrem kalt, extrem nass, immer dann merke ich meines Erachtens ganz doll den Preisunterschied dann doch. Also da ist die hohe Liga, dann da merkst du sie halt. Bei geilem Motorradfahrwetter, ne? Also da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist ungefähr so wie billige Kamera und teure Kamera, ne? Wenn die Lichtverhältnisse geil sind, kann ich mit einer billigen Kamera super geile Bilder machen und so. Immer in diesen schwierigen Situationen.
Wenn die Rahmenbedingungen,
genau, da merke ich das dann. Ich habe als erste Handschuhe, glaube ich, auch so eine Hausmarke gehabt bei mir. Weiß ich nicht, Handschuhe, ganz wichtig auf jeden Fall, dass die diese Knöchelprotektoren haben, finde ich, oder dass die sehr da verstärkt sind, weil immer wenn ich gefallen bin, dann habe ich gemerkt, dass die schon sehr leiden, ne? Ich habe sogar bei einem Sturz mal ganz bewusst die Hände rumgedreht und darüber versucht, ein bisschen meinen Sturz zu bremsen, als ich über die Straße geschlittert bin. Ja.
Krasser Reflex.
Nee, gar nicht mal. Das ist ganz crazy.
Ja, dass du da dran denkst, in dem Fall.
Das lief bei mir so in
Zeitlupe ab. Weil das ist ja der Reflex ist ja, ich stütze mich ab. Und dann ist ja die Innenseite unten.
Ja, das lag, glaube ich, daran, dass es so unfassbar heiß wurde. Und habe ich irgendwie aus Reflex die umgedreht hätte. Ja? Und dann siehst du bei den Handschuhen, die ich damals anhatte, siehst du wirklich, wie das runtergeschliffen ist. Richtiges Material. Wirklich krass. Also Hitze ist auf Straße.
Ich verstehe auch nicht, warum Leute auch im Hochsommer, wie man ohne Handschuhe fahren kann. Du siehst die ersten ja schon bei 20 Grad, dass die ohne Handschuhe fahren. Es gibt so geil gelüftete, ordentliche Lederhandschuhe, die auch im Sommer, da geht die Luft durch. Ja. Ich meine, jeder muss es selber wissen, aber Handschuhe, die Hände sind das Erste, was Bodenkontakt hat. Selbst wenn ich nur im Stand umfalle. Die Hände gehen immer auf den Boden zum Abstützen, zum nach irgendwas greifen. Mein Bike kippt mir um, ich greife damit hin. Völlig egal, was ist. Ja, die Hände ist das Erste, was ich benutze. Und das ist das Ungeschützteste. Wenn du dich bei 30, 40, 50 in der Stadt auf die Fresse legst, ohne Handschuhe, wenn du deine Hände danach noch benutzen kannst, den Rest kannst du echt von Glück reden, ne? Egal ob vernarbt oder rausgeholt, ja, ich weiß, ich bin der lame Spielverderber und und man kann sich auch tot versichern. Aber einfach zum Motorradfahren, finde ich, gehört einfach eine komplette Schutzausrüstung dazu. Und wenn mir das zu heiß oder zu warm ist, dann habe ich vielleicht das falsche Hobby gewählt. Ja, gut, wenn ich jetzt mit dem Moped in die Stadt runterfahre, dann ziehe ich auch keinen Nierengurt an. Wenn ich auf Landstraßen oder Autobahntour gehe, ja klar, logisch.
Ja, aber Nierengurt ist bei einem Sturz jetzt auch nicht
Nee, da so macht der zum Beispiel nichts, ne? Ja. Da sitze ich auch nicht so lange mit Vibrationen und habe auch nicht so viel Fahrtwind und so. Ja. Aber trotzdem
aber auch Handschuhe. Grundsätzlich ist es deinen Knochen leider egal, ob du aus München nach Bremen gefahren bist, um dort einen Unfall zu bauen, oder von Bremen nach Bremen gefahren bist, so, um dort einen Unfall zu bauen.
Und die meisten Unfälle passieren vor der Haustür.
Ist so, ne? Ist so. Ja. Schließen wir das Ding mal fast ab. Ich würde sagen, lass noch ganz kurz über die Füße reden. Stiefel, da sage ich euch ganz ehrlich, das ist wirklich eine Religionswissenschaft für sich. Ich habe viele Stiefel gehabt und habe auch parallel jetzt viele Stiefel. Da kann man auch ganz viel Geld für ausgeben. Ich finde, da ist Bequemlichkeit halt super, super wichtig. Die müssen sich auch gut anfühlen. Sicherheit, wenn ihr viel Offroad fahrt, dann seht zu, dass ihr einen guten Sprunggelenksschutz habt. Ansonsten Abriebsfestigkeit finde ich wichtig und dass man damit vielleicht auch auf Tour, wenn ihr da unterwegs seid, mal ein paar Schritte gehen könnt. Denn wenn wir über Grundausstattung reden, dann habt ihr ja nicht unbedingt gleich die GS 1300 mit 14 Koffern, sondern müsst auch gucken, dass ihr genug mitkriegt. Und ich fahre in der Regel nur mit Motorradstiefeln und so einer Art Sandalen rum. Mehr habe ich eigentlich gar nicht, aus Platzgründen alleine schon. Ja. Weiß ich nicht. Was fährst du denn sonst im normalen Alltag für Stiefel, Georg? So, was hast du da? Hast du da richtige Enduro-Stiefel an?
Für normale Straßen, Alltagstürchen, nee, da habe ich keinen Enduro-Stiefel. Da habe ich so ein Tourenboot, sag ich mal, aus Leder, aber auch bis untere Ecke Schienbein. Genau, den und zum Enduro-Fahren, klar, die richtigen Enduro-Stiefel. Aber das wäre auch nichts, wenn ich jetzt irgendwo anhalte und laufe eine Stunde durch die Gegend. Da möchte ich in diesen Enduro-Stiefeln nicht laufen. Ich habe auch noch bequemere, die sind sogar auch Gore-Tex mit drin. Allerdings ist das natürlich im Sommer umso wärmer, ne? Weil der insgesamt dickwandiger ist und sowas und dann noch schwarz und aber der geht auch.
Ja, genau. Also normale
Hochsommer und Motorrad ist halt eine doofe Kombi.
Ja, ey, ich weiß. Also ich warte auch noch auf die Sonderfolge Spitzi, auf die Sonderschwitzi-Folge, die wir rausbringen. Aber wir hatten schon mal eine Folge, die hieß irgendwie, da ging es um zu heiß und so, da haben wir schon viele Tipps rausgehauen, die es gibt. Und die kosten auch gar kein Geld, die man machen kann. Ne? Von Eiswürfel im Trinkrucksack bis hin zu T-Shirt nass machen, unterziehen und so. Da gibt's wirklich easy, einfache Tricks, die man mal ausprobieren kann, ob es irgendwie was bringt für euch. Okay, so viel also zur Kleidung, ne? Und ich würde sagen,
ein Punkt haben wir noch nicht bei der Kleidung.
Ja, sag mal.
Das Material. Leder oder Textil?
Ah ja. Ja, stimmt, wollte ich eben schon ansprechen, genau. Ich war früher Typ Leder, bin inzwischen Typ Textil, bin mir aber immer noch sicher, und jetzt kommst du gleich, Georg, eigentlich ist Leder schon sehr, sehr geil. Vor allem gutes Leder ist, also das ist ein bisschen so eine gute gutes Raumklima schafft. Also ich habe eine Lederjacke, das ist von BMW eine, die hat dieses Nubuck-Leder, Alter, da drin fühlst du dich richtig, richtig gut.
Es ist halt hart, ne?
Es ist Haut, genau. Es
zweite
ist
Haut. Haut, ja.
Ja. Und von der Abriebsfestigkeit ist halt Leder unerreicht, oder?
War es auf jeden Fall immer wesentlich abriebsfester vom Hörensagen her. Ich habe es zum Glück noch nicht getestet. Sollen ja aber auch diese neuen Cordura-Stoffe auch dem Leder eigentlich um nichts nachstehen. Aber auch da muss man dann wieder gucken. Genau, es gibt ja dann diese verschiedenen, was ist das, Cordura 3000, 6000 und so weiter.
Stimmt, das ist im Prinzip
die Abriebsfestigkeit und welches Material ist damit eingewebt.
Wird halt auch immer fetter und mehr Stoff, muss man sagen. Ne? Also ich habe einen 12er Cordura-Anzug hier. Das ist schon ordentlich, das ist schon dolle. Und wenn du da noch höher gehst, ey, du nimmst diesen Anzug, ich hatte so einen, ich hatte so einen Anzug, der halt auch drei Lagenlaminat hatte, den hatte ich bis vorletztes Jahr noch so nebenbei, habe ich dann wirklich verzockt, auch für einen guten Preis, hatte ich mich kaum getragen, das war mir zu viel Stoff. Echt, das sind beide Arme voll gehabt, wenn du getragen hast. Ja.
Also warm wird's, wenn du bei hoher Geschwindigkeit rutscht, warm wird's sowieso drin, aber auch in Leder. Aber ja, wer gerne viel und schnell fährt, sollte vielleicht eher über das Thema Leder nachdenken. Wer gerne gemäßigt tourt, viel den ganzen Tag drauf sitzt, das sind vielleicht tatsächlich dann gute Reise. Entweder Textilleder gemischt, gibt's ja auch, wo an den Eckpunkten, so wie Ellbogen, so dann Lederbeschlag drauf ist. Ja, oder du guckst halt, aber auch da sind wir leider wieder, je höher die Qualität, desto teurer wird's halt meistens und da muss man halt wieder gucken.
Ich würde euch auch aus Preisgründen zu einer guten Textilkombo raten. Eine richtig gute Lederkombi ist definitiv teuer und ihr kriegt auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen auf Angebote achtet und so, kriegt ihr was Komplettes, klamottenmäßig, würde ich sagen, so 300 Euro, 400 Euro, da kriegt ihr schon echt gute Sachen. Aber so viel kostet sowas schon, wenn es brauchbar ist, meines Erachtens. Nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen. Und um nochmal über Geld zu reden, ich war jetzt ja dabei, dass sich jemand komplett neu ausgestattet hat. Und ich würde sagen, der hat sich gut ausgestattet, ne? Nicht sehr gut, aber gut. Und der ist mit diesen ganzen Aktionen, mit ein bisschen Auge, sag ich mal so.
Ja, wichtig.
Hat der 1.000 Euro bezahlt. Aber komplett, von oben bis unten. Und das finde ich gut, oder? Alles neu und ordentlich, also schutzmäßig, ordentlich.
Wenn du mit ein paar Aktionen oder so, ja, weißt du, oder fragt halt auch mal wen, ne? Irgendwer kennt wieder wen, man kann auch mit den Leuten im Laden mal quatschen oder so. Genau, schaut mal nach Aktionen, gerade für Fahranfänger gibt es dann da wieder was oder im Frühjahr wieder irgendwelche Rabattaktionen. Tatsächlich, wer hier und da immer mal wieder irgendwas kauft bei so Ketten, Louis Polo und Co., da gibt es ja diese Punktekarten, wenn man die wirklich auch für Kleinviehmist kauft, nutzt, wie auch mal irgendwie Reiniger oder sowas, selbst da kriegt man schnell mal ein paar Punkte zusammen, wo man dann wieder billiger wird. Also es muss nicht immer eine 1.200-Euro-Jacke sein, aber guck, dass es ein paar gute Ergebnisse hat.
Ja, finde ich auch.
Testergebnisse und ihr müsst das Gefühl haben, dass euch das Zeug schützt und nicht das Gefühl haben, jetzt einfach nur Geld gespart zu haben.
Ja, 100%, also bei der Kleidung. Und anders ist es, finde ich, bei dem Motorrad tatsächlich. Du bist mit einer 600er Bandit gestartet. Ich habe meine erste größere Tour, würde ich sagen, so mit Übernachtung und sogar Camping und so mit meiner Pegaso damals gemacht. Das war schon eine richtige Reise-Enduro, ein Einzylinder. Naja, sie schimpfte sich Fanduro, ne? Also sie war jetzt nicht so Offroad-ambitioniert. Fand ich aber toll. Hab sie auch noch so ein bisschen umgebaut, dass sie noch ein bisschen toller aussah. Und da finde ich, Georg, da kann man wirklich komplett seinem Geschmack und vor allem seinem Portemonnaie freien Lauf lassen, weil ich möchte euch ermutigen, wirklich mit dem, was möglich ist, das auszuprobieren. Ihr braucht nicht von vornherein so ein mega geiles neues Motorrad und euch Kredit aufnehmen und sonst was, wenn ihr noch gar nicht genau wisst, ob euch das so Spaß machen wird und so. Achtet einfach drauf, dass es gut zu euch passt, dass die Ergonomie gut passt. Ne? Zum Beispiel, Georg, du bist ein bisschen größer als ich auf jeden Fall, dass man da gut drauf sitzt, dass man nicht, wenn man ein paar Stunden da drauf ist, dass man irgendwie nicht die ganze Zeit gebückt ist und irgendwie Schmerzen kriegt. Sowas finde ich wichtig. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass ich mich sowieso in jedes Motorrad verliebt habe, was ich hatte so in den ganzen Jahren.
Das ist ein schönes Fazit.
Ja. Weiß ich nicht, wo würdest du aktuell, wenn dich jetzt dein bester Kumpel fragen würde, der ist eine Situation, er hat jetzt gerade ein Taui ausgegeben schon für Klamotten, hat da unsere Tipps alle beherzigt. Was für Motorräder würdest du einem sagen, wo könnte man mal gucken, mal ganz konkret so. Was sind so Bikes zum Reisen?
Zum Reisen?
Zum Beispiel warst du ja, du hast ja deine Marokko-Tour gemacht da vor kurzem, ne? Naja, vor einiger Zeit so. So, da warst du mit der kleinen Husqvarna am Start, soweit. Wenn man jetzt aber nicht unbedingt gleich in die Wüste fährt, ne, da braucht man ja auch nicht gleich so ein super ambitioniertes, auch sportliches Motorrad, ne? Da gäb's ja echt coole Einstiegsalternativen und das muss auch nicht unbedingt gleich, muss auch nicht unbedingt die MT-07 sein, die ja aufgrund der Beliebtheit auch echt teuer auf dem Gebrauchtmarkt ist. Ich staune da immer wieder. Das kann man auch gut wieder verkaufen, das Bike. Was fällt dir so ein? Was würdest du deinem Kumpel raten?
Also ich würde tatsächlich auch zum Reisen, ich persönlich würde nichts nehmen, was glaube ich so unter 400 Kubik ist oder sowas. Also so eine 250er oder 25er, weiß ich nicht, das wäre mir zu, das Moped die ganze Zeit zu sehr am Anschlag, von der Zuladung, von dem, was der Motor machen muss und so. Also weiß ich nicht, da hätte ich ein schlechtes Gefühl bei. Ich glaube, ich würde auf irgendeine 500er, 600er gehen, ob das jetzt irgendwas in Richtung Fanduro ist oder Naked Bike oder Sporttour oder so. Glaube ich, wäre eigentlich egal. Da kommt es einfach drauf an, was würdest du machen, ne? Die meisten Reiseteile finden ja eh irgendwie auf der Straße statt. Und wenn dann mal irgendwo ein Stück Gravel Road kommt, ja, das kannst du mit jedem Bike fahren.
Eben.
Da muss man nicht unbedingt auf das Thema Reise-Enduro gehen. Weil da bin ich ja wieder auch dabei, die Bikes sind meistens höher. Und wenn halt viele kleinere Personen da schon das Problem haben, ich kann überhaupt nicht sicher mit einem Fuß irgendwo anhalten, was ich auch bei Leuten immer noch sehe, die schon jahrelang einen Führerschein haben, dieses immer beide Beine runter, selbst an der Ampel, auch wenn ein Bein reichen würde, aber du merkst einfach diese Unsicherheit, das Bike zu haben oder halten oder kontrollieren zu können. Also auf der Reise, gerade wenn ihr vielleicht auch alleine irgendwo hinfahrt, dann muss es ein Bike sein, wo ihr das Gefühl habt, ich habe das Ding im Griff. Ja, ich kann das rangieren, ich kann das anhalten, ich kann mit einem Fuß sauber absetzen und hab das Bike fest im Griff, auch wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme, ein Fuß ist am Boden, einer auf der Raste. Ich sitz in dem Bike und nicht irgendwie auf dem Bike und hab das Ding im Griff, weil ihr müsst dann auf einer Reise auch mit dem Ding eventuell alleine zurechtkommen. Da reden wir jetzt noch nicht mal von irgendwelchen technischen Gebrechen und Reparieren, sondern du hältst irgendwo an, du stehst, du parkst und bist halt allein unterwegs. Kannst es rangieren, kannst es drehen, kannst du sauber auf einem schiefen Parkplatz anhalten oder irgendwo ohne umzufallen und Angst zu haben und dich aufzuarbeiten, sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin hier nur am Kämpfen und ich habe nur Angst, den ganzen Tag umzukippen. Von der Tourentauglichkeit her.
Ja, genau. Ich finde aber auch, dass man nochmal unterstreichen sollte auf jeden Fall, man kann ja fast alles mit allem machen und da stehe ich auch total noch hinter. Sicherlich muss ich, wenn ich möglichst viel geschenkt bekommen möchte an fehlender Kompetenz, die ich ausgleichen kann dadurch, ne? Also sprich, wenn ich jetzt weiß, ich bin noch nicht so fit im Kurvenfahren, gibt es Motorräder, die sind ein bisschen schwieriger in die Kurve zu drücken und manche ein bisschen leichter, ne? Sowas kann ich natürlich schon achten und natürlich ist es im Geländefahren auch nicer, mit einem guten Fahrwerk unterwegs zu sein, mit einem bisschen höheren Motorrad, als jetzt mit der Honda Shadow, ne? Mit einem Chopper oder so. Das ist natürlich so. Aber gehen tut das alles und notfalls nehme ich halt die Beine runter und so. Und ich glaube, der Spaß, der kommt nicht dadurch zustande auf so einer Tour, dass ich irgendwie high-performance-mäßig da unterwegs sein muss unbedingt, sondern eher dadurch, dass ich mit dem richtigen Mindset unterwegs bin, ne? Und wenn ihr euch sagt, ich habe da jetzt einfach Bock drauf und ich will das jetzt unbedingt machen und ich möchte auch gerne Abenteuer erleben, dann könnt ihr das eben auch mit einer bisschen abgerockten, und ich fand übrigens deinen Tipp gut, nicht so ein kleines Motorrad zu nehmen, einfach auch, weil man eventuell ein paar mehr Kilometer damit fahren möchte und so weiter, dann kann ich das auch mit so einem Bike machen, ne, und da richtig Spaß haben. Also ich würde schauen, dass ich mir einen tollen Allrounder hole. Damals war die Entscheidung mit der Pegasus echt cool, da war ich sehr, sehr zufrieden mit, bis dann irgendwann die Kupplung leider nachgelassen hat und ich dann irgendwie die Schnauze voll hatte, einen Tag vor der Tour. Aber mir fallen da auch so Bikes ein, wie zum Beispiel, ne, immer so Underdogs-Format, hier da haben wir ein paar geredet, wie zum Beispiel so eine ältere Triumph Tiger, ne? Die sieht, finde ich, ganz cool aus. Die kriegt man wirklich für eine schmale Mark. Ich würde nicht unbedingt so bei den deutschen Herstellern gucken, also bei BMW. Die sind gebraucht echt noch ganz schön teuer und es muss halt nicht unbedingt sein. Aber gerade so, wenn ich in diesen, sag ich mal, bei den anderen Marken schaue, was die so rund um 2000 so im Programm hatten, da gibt's echt viele coole Sachen zu entdecken, mit denen ich was machen kann. Auf jeden Fall, ihr könnt mal schauen, es gab die Pegaso gab's ja noch ein bisschen länger auch übrigens, da gab's noch einen Nachfolger von meiner, da kann man mal schauen. Einzylinder, Zweizylinder, ey, gar nicht so wichtig, Honda Dominator, die ist leider auch wieder teuer geworden, aber geiles Bike auf jeden Fall, cooles Bike. Überhaupt, rund um 2000, die Japaner, die sind halt robust, ne? Also meiner Meinung nach jedenfalls, da ist wenig mit. Und das ist gerade, glaube ich, wenn ich anfange, irgendwie ein guter Tipp, damit zu fahren. Und da muss man auch nicht gleich die Alu-Kofferausstattung haben, sondern eben eine Packrolle, die wasserdicht ist, festschnallen, baut euch ein bisschen einen kleinen Mountain da hinten drauf auf die Rückbank oder so, schlimmsten Fall noch einen Rucksack auf, ey, und ab die Post, ne? So, also mir geht's darum, euch da draußen auch Mut zu machen, zu sagen, das ist nicht so ein Riesending, was ihr bewältigen müsst, sondern wenn die Sicherheit stimmt, wenn ihr euch wohlfühlt, dann sind es zwei Dinge, mit denen ich wunderbar durch Europa fahren kann.
Ja. Das sind ja viele, die da auch sagen, dass das eigentliche Losfahren, das ist eigentlich nicht die größte Hürde. Wenn du dann los bist, dann ist es wieder entspannt, kein Ding, und dann bist du drin. Aber die Entscheidung zu treffen, ich fahre jetzt. Ne? Aber man kann ja Reisen auch definieren, fahre ich jetzt durch 17 Länder und 3 Monate oder mache ich einfach eine Woche eine Tour irgendwo hin, wo es mir gefällt. Und ob ich da Zelte oder im Hotel penne, ob ich einen Rucksack oder 2 volle Koffer mit habe, Da ist ja Reisen mit Motorrad ganz unterschiedlich definierbar, ne?
Ja, total, total. Auch was so die Ziele angeht, ne, weil du es gerade schon angesprochen hast. Meine erster Testdrive, als ich da das erste Mal so mit vollem Equipment losgefahren bin, der ging halt tatsächlich, ich wohne ja in Bremen, der ging nach Ostfriesland, ne, Richtung Aurich da. Ich glaube, Knock heißt der Ort, also kleiner Ort da irgendwo bei Aurich. Nee, bei Emden nebenan ist es. Und da so ein Zeltplatz und so. Und es ist ja alles aufregend, weil ich noch keine Erfahrung gesammelt habe. Es macht ja alles, also es ist alles irgendwie ein Abenteuer. Hauptsache, ich komme aus meiner Komfortzone raus, ne? Mhm. Und dann herauszufinden, sind denn die ganzen Sachen, die ich mir überlegt habe, ne? Klappt das denn mit meiner Kleidung und so? Bin ich denn damit zufrieden? Macht das denn Spaß, damit rumzufahren? Oder schwitze ich mir einen Ast ab? Und war das jetzt doch nicht so klug, die günstige Plastikkleidung zu nehmen, oder der ich mir so schwitze und so drückt der Helm und so weiter. Überhaupt, ich würde euch einen Tipp geben, dass das ganz, ganz sinnvoll sein kann, mal so einen Testdrive zu machen. Das macht richtig Spaß. Ja. Ihr geht mit einem anderen Gefühl auf eine größere Reise und könnt eventuell noch ein bisschen nachsteuern an so ein paar Stellen. Ne?
Quasi ums Eck zu Hause sein Equipment mal testen. Ne? Ja, so ist das Zelt dicht? Passt, kann ich auf der Matratze 1-2 Nächte gut pennen? Liege ich da gut drauf? Ja, kann ich das Zeug zügig auf und abbauen? Kriege ich es gut verstaut? Wenn ich Campinggeschirr mit habe, funktioniert das alles so? Muss ich was umbauen? Mhm. Habe ich gemerkt, das würde ich im Leben nicht anpacken, auch wenn ich es eingepackt habe. Also lasse ich das zu Hause bei der Tour.
Ja. Und bei allem anderen Kram, ne? Also zum Beispiel so, ich wurde schon mal gefragt, Howie, kannst du mir einen Tipp geben zum richtigen Handtuch unterwegs? Ich mir auch so, Bro. Nee, weiß ich auch nicht. Sicherlich ist das ganz cool, wenn du ein Handtuch hast, was nicht so ein großes Packmaß hat, um da jetzt mal so als Beispiel für viele Sachen, ne? Ja. Aber letzten Endes, Leute, macht euch da nicht so einen Kopf, was sowas angeht. Packt ein, probiert aus, nehmt notfalls, wenn ihr noch irgendwo Plastikgeschirr habt, nehmt es einfach mal mit. Der Jay war mal mit auf Tour, der hat einfach von seinen Kindern dieses Babyzeug mitgenommen, weil es aus Plastik ist und da war dann irgendwie Paw Patrol drauf oder sowas. Ey, why not? Probiert es aus, ja. Campingkram, da wisst ihr, ich bin übelster Nerd, ne? Ich find's wichtig, dass man, wenn man richtig auf Tour fährt, also sag ich mal mehr als 7 Tage unterwegs ist und ständig zeltet und so, dass du gut ausgeschlafen bist. Das ist wichtig, denn da geht's wieder um Sicherheit und sowas, ne, und dass ihr eine gute Zeit habt. Das heißt, wenn ihr mich fragt, wo sollte ich Prios setzen beim Campingbedarf und sowas, dann würde ich sagen, was das Schlafen selber angeht. Also gutes Kopfkissen würde ich dabei haben, eine gute Matte und was zum Zudecken, was der Temperatur richtig angemessen ist. Da, ob das Zelt jetzt einwandig, zweiwandig ist, ne? Klar, wenn ihr mich als Nerd fragt, dann kann ich euch jetzt einen 15 Minuten Monolog darüber halten, warum das und das Zelt auf jeden Fall mega geil ist. Aber letztlich, ich habe auch in 39 Euro, ich weiß gar nicht, wie diese Marke da heißt, diese Eigenmarke von Louis, gezeltet. Mit allen Vor- und Nachteilen, ne? Also Vorteil fürs Konto natürlich irgendwie und der Aufbau. Aber eigentlich ist das so ein Zelt, das lässt du bei Rock am Ring eher stehen beim Fahren. Weil das kriegst du auch nie wieder so in die Packung rein, wo du es einmal rausgenommen hast. Da, so, da merkt man das alles und so. Dennoch finde ich, klar, das sollte schon wasserdicht sein. Aber ob das jetzt, ob die Reißverschlüsse hier eine Zwienaht haben und eingewachst sind oder ob das einfach nur funktioniert, finde ich alles nicht so wichtig. So. Ja. Bist du eigentlich so ein Camper? Das weiß ich gar nicht, Georg.
Oh, also wenn ich ganz ehrlich bin, bewundere ich eher euch, wenn ihr immer vom Campen erzählt. Ja, da bin ich dann doch tatsächlich ein bisschen der bequemere Typ.
wobei du mir hast mir wir haben ja neulich zusammen noch einen Abend mal gequatscht und da hast du mir noch mal ein bisschen Bilder gezeigt von Marokko. Aber da muss man ja sagen, bist du was so und Unterkünfte angeht, jetzt aber auch nicht so anspruchsvoll, ne? Also machst du dich ja auch gerne ein bisschen lustig, wenn du
ich brauche da jetzt kein Wellnesshotel oder so ein Kram. Ja, ja, ja. Also ja. So, wenn's trocken ist, dann finde ich, ist das alles okay, aber ganz mein persönliches, die Vorstellung, es schifft die ganze Nacht, du hast die nassen Moped-Klamotten, du hast ein kleines Zelt mit. Du weißt, du steigst morgens auch wieder in die nassen Klamotten oder so. Das ist irgendwie für mich ist das dann wieder so Anti-Urlaub. Ja, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwo auf einem Event bist, beim Maxlreit habe ich auch schon mal im Zelt gepennt, aber ja, da sind wir mit dem Bus hingefahren, also hatten wir ein großes Zelt mit, da hatten wir Platz drin, das war überhaupt kein Ding, mit einem so ein bisschen Vorzelt, da hast du Platz für deine ganzen Klamotten gehabt. Mein Bus, Das ist kein Camper-Ausbau, das ist einfach Kastenwagen mit einer Isolierung drin und hinten schmeiße ich eine Matratze rein. Da penne ich auch 5-6 Nächte drin, wenn ich auf irgendeinem Event bin, ist auch kein Akt. Ja, das kriegt man alles hin und dann marschierst du zum Duschen irgendwo in eine andere Ecke oder so mal oder zum Waschen. Das geht alles. Oder mal ein Wochenende. Aber ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, 4 Wochen nur mit dem Zelt hinten auf dem Moped durch die Gegend zu fahren. Und dann irgendwo nur in dem Zelt zu hängen.
Ja, das ist ja auch, das muss man ja auch nicht, aber ich möchte auf jeden Fall euch ermutigen, euch da auch da nicht so einen Kopf zu machen und das einfach auf euch zukommen zu lassen. Es gibt genug Leute, die brauchen das, dass sie wissen, wann sie wo irgendwie unterkommen und wo sie sind und so, aber Mut zur Lücke, Leute, da ich finde, sowohl was das Equipment angeht, als auch die Planung von Unterkünften und so, da muss man keine Raketenwissenschaft draus machen. Für viele, die zuhören hier, die auch schon lange in der Bubble sind und so, die sagen wahrscheinlich jetzt bei vielen Sachen, man, ja, trivial und so, ne? Das, da muss man eigentlich, ist eigentlich nicht die Rede wert. Aber.
Und der Schorsch ist Mimimi
und alles. Ja, und nein, Quatsch. Aber, ey, unterschätzt nicht, wie viele Leute das gerne machen würden und so am Anfang stehen und Bock hätten, einfach loszufahren, aber so viele Fragezeichen im Kopf haben, ne? Und ich hoffe, Schorsch, so ein Thema kannst du natürlich in so anderthalb Stunden oder so, kannst du das jetzt nicht allumfassend hier besprechen, aber wenn wir beiden jetzt hier, dem einen oder der anderen, so ein bisschen einen kleinen Anstups gegeben haben, so, ey, das ist alles keine Raketenwissenschaft, das ist alles gar nicht so wild, wenn ihr Bock habt, ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht mit dem Podcast, ne? Und sehr gerne, wie gesagt, gebt mal ein Feedback oder fragt auch gerne nochmal nach, wenn ihr noch spezifische Fragen habt. Kommt gerne auf den Bears Discord, denn da gibt es zum Beispiel sogar eine Sektion für die Rookies, wo man auch ganz unbedingt Anfängerfragen stellen darf und soll und wo ihr ganz, ganz viel geballte Erfahrungskompetenz bekommt. Natürlich auch immer die ein oder andere Anekdote dazu, aber das ist ja auch schön, ne? So. Aber Georg, abschließend, was mich noch interessieren würde, gibt es so Dinge, was so Grundausstattung oder überhaupt so angeht, bei denen du mal richtig aufs Maul gefallen bist, wo du gesagt hast, da habe ich echt einen Fehler gemacht. Rückblickend ist das ja manchmal ganz witzig, weißt du? Mhm. Wenn man darauf zurückschaut. Also während du überlegst, kann ich schon mal sagen, ja, bei all dem, was wir heute angesprochen haben, habe ich ins Klo gegriffen. Und war übrigens damals auch ein Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt angefangen habe. Ich wollte gerne meine Erfahrungen teilen. Und da darf man ja auch gern mal und sollte auch über sich lachen können. Und ganz ehrlich, ey, ich könnte euch zu allen Dingen eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel eben Zelt ist mir gleich wieder durch den Kopf gegangen. Ey, ich war mal im Alpenvorland, war ich mal, und hab da abends an so einem See gezeltet mit meinem Billo-Zelt. Und ich glaube, ich hatte die kälteste und schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hatte nämlich auch einen billig Schlafsack dabei und so. Und es war so furchtbar. Irgendwann bin ich dann in der Nacht über den nassen Rasen zu meinem Motorrad gegangen und habe mir einfach so alles an Kleidung, Motorradhose und so angezogen, weil mir so kalt war, und habe dann mit Motorradkleidung geschlafen. Also so, da lernt man dann Lernen durch Schmerz, ne? Da lernt man dann schon draus. Mhm. Oder halt auch motorradmäßig. Ja, gut, da habe ich viel, viel Glück immer gehabt, glaube ich, weil ich, da bin ich auch sehr, da kann ich mich auch gut einstellen auf so Motorräder und sowas. Da mache ich mir auch so viel Gedanken, ne? Aber sonst alles, was Kleidung angeht, was habe ich nicht schon alles gehabt? Und entweder in der Ecke gehangen, nie wieder angezogen und gebraucht oder halt versucht zu verkaufen, ne? Keine Ahnung. Also ich habe schon so viel aus, und dann denkt man immer, Mann, ja, das könnte jetzt wirklich die Lösung sein, die finale Lösung für mich. Und dann merkt man, oh, in meiner Vorstellung war das irgendwie jetzt ganz toll, aber ich weiß nicht, jetzt wo ich es ausprobiere, ist es. Und daher kommt auch so meine Überzeugung, dass diese Allround-Geschichten, diese eine Sache für alles, meistens nichts ist. Fällt dir was ein, oder mit der Helm, von dem ich gesprochen habe? Fällt dir was ein, wo du sagst, ey, da habe ich echt das Klo gegriffen. Das war
ja, ein Ding,
da hätte ich mal mehr Geld in der Hand nehmen müssen oder mehr Überlegungen machen müssen.
Mehr Überlegungen in dem Falle, weil ich habe tatsächlich mal einen Helm nach einer Woche wieder zurückgegeben und die haben den auch zurückgenommen. Also fand ich auch
cool. Cool.
Ja.
Richtig cool, ne?
Da ist mir echt der Schädel drin geplatzt. Komischerweise. Viertelstunde im Laden auf, war okay. Beim Moped fahren. Okay, nee. Da kam halt noch der Winddruck dazu, weißt du? Der halt dann vorne mehr Druck drauf gibt, und das ging halt nicht. Und nee, da habe ich bis jetzt Glück gehabt. Was bei mir so das Problem ist, auch wenn ich mir irgendeine Checkliste vor irgendeiner Tour oder vor irgendwas mache, ich vergesse meistens immer irgendwas, und da könnte ich mich selber einfach ohrfeigen. Nein, das ist zu Hause liegen geblieben, oder ich habe doch gestern noch dran gedacht, scheiße, jetzt habe ich das nicht mit. Ja, und dann ist halt improvisieren oder halt frieren oder halt keine Ahnung was angesagt, weil ich dann zu doof war, das einzupacken, wo ich vielleicht noch vorher dran gedacht habe.
Ja.
Es ist, hapert nicht dran, dass ich für bestimmte Sachen nichts hab. Mhm. Ich bin halt einfach dann zu doof, es mitzunehmen.
Tipp von mir, macht so ein Open Document, zum Beispiel bei Google oder so. Also es gibt auch andere Lösungen, muss auch nicht digital sein, aber das ist meine Lösung. Und das kann man mit denen teilen immer, die mit euch auf Tour fahren zusammen. Oder es ist einfach euer Dokument, wenn ihr alleine fahrt. Und da ist so eine Standard-Packliste drauf, die immer so ein bisschen angepasst wird an die. Dann muss man nur an den Stellen, da geht man die durch und stellt sich das vor. Okay, ich fahre jetzt irgendwie nach Afrika, da sind bestimmte klimatische Bedingungen. Da brauche ich das nicht, das schon oder so. Oder das wird ein Campingurlaub oder das eben nicht, eine Campingtour. Dann brauche ich das ja nicht und das ja nicht. Aber dann habt ihr immer so eine Basis, ne, und müsst nicht feststellen am ersten Abend, ach du meine Güte, hätte ich mal das und das noch dabei, denn das wird jetzt schwierig, denn unterwegs was kaufen, ne, habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit, das ist, meistens findet man das nicht unterwegs, was man braucht, gerade im Ausland ist es manchmal ganz schwierig, die haben, also ein Camping, zum Beispiel, als ich zum Nordkap gefahren bin, ne, da brauchten wir unbedingt eine neue Isomatte, und man denkt, man, das ist doch so ein Land hier mit lauter Campern und mit lauter Outdoor-Leuten und so, aber bis wir mal was gefunden hatten, ne, das war ein Abenteuer. Und dann, übrigens kostet das in Norwegen auch so ein halbes Monatsgehalt, wenn du dir da so eine Thermarest holen möchtest. Naja. Georg, ey, so, ich bin der großen Hoffnung, dass wir euch da zumindest ein bisschen unterhalten konnten heute oder vielleicht sogar ein bisschen was mit auf den Weg geben konnten. Teilt eure Gedanken mit uns auf dem Discord oder so. Wir haben hier eine WhatsApp-Nummer speziell dafür, da könnt ihr auch gerne Sprachnachrichten schicken oder
bekommst du da eigentlich viel? Schreib eine E-Mail. Wird die fleißig genutzt?
Ja, schon. Ich bekomme doch hier und da was und ganz oft eben auch Sprachnachrichten und manchmal nehme ich die ja sogar mit rein. So, ich habe nur, ja, kann ich ja mal kurz erzählen. Ich habe mal eine etwas schlechtere Erfahrung gemacht. Da gab es ein bisschen Ärger, weil, also ich bin davon ausgegangen, dass wenn man mir das schickt als Sprachnachricht, ich das verwenden darf für einen Podcast. Und dann hieß es aber, also ich möchte nicht, dass meine Stimme dazu hören ist. Das war völlig ein bisschen doof, aber ja. Also ich sag's nochmal, wenn ich das nicht verwenden soll, dann sag das bitte gern dazu, dann gibt's da keine Missverständnisse. Ansonsten kriege ich viel und ganz liebe, ich kriege ganz selten nicht so liebe Nachricht. Eigentlich nie. Eigentlich nie. Also ich kriege konstruktive Kritik, das auf jeden Fall. Das ist auch super. Aber ich habe noch nie, glaube ich, eine blöde Nachricht bekommen. Weißt du, wo, wenn ich blöde Nachrichten bekommen habe, wo ich die bekommen habe? Immer bei YouTube-Kommentaren. Jetzt machen wir ja schon länger nichts mehr bei YouTube. Wird sich demnächst ändern, ist viel in der Mache gerade, aber da kommen dann die Scheiß-Kommentare, wo ich denke mir so, boah, Leute, und deswegen bin ich froh, dass es die Bears-Bubble gibt, wo die lieben Leute sind, weil, also das, ich finde, es wird immer schlimmer. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Geh mal ins GS-Forum, dann weißt du, wovon ich rede.
Ach ja.
Naja.
Ich habe mich schon jahrelang in keinem Forum mehr rumgetrieben, genau deshalb.
Aus Gründen, ne, wollte ich gerade sagen, aus
Gründen. Ja. Die müssten wir eigentlich einfach mal löschen und dann wieder neu anfangen.
Ja, das dauert, glaube ich, nicht lange. Es gibt doch dieses berühmte Experiment, dass man eine KI irgendwie so in die Social Medias reingelassen hat und das sollte lernen von den Netzwerken, dazu lernen, wie man sich verhält und so. Und das hat irgendwie keinen Tag gedauert, dann war das ein arrogantes, besserwisserisch Arschloch, das Ding, und hat nur noch und rassistische Sprüche gebracht. Also ganz, ganz krass, ne?
Gott, oh Gott.
Also ein Spiegel im Prinzip war das von dem, was so abgeht. Georg, ey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute ein bisschen über das Thema Grundausstattung zu reden. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Du musst ja noch arbeiten heute. Und da wünsche ich dir einen guten Flug auf jeden Fall, kann man ja sagen, ne, an der Stelle. Danke. Ja, und ich freue mich wirklich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Spätestens Ende des Monats, habe ich dir schon gesagt, da habe ich eine Frage an dich bezüglich nächsten Jahr und so Events und so. Das wäre doch toll, wenn wir da mal was zusammen machen. So.
Mhm. Ist schön, dass ich wieder dabei sein durfte, dass du an mich gedacht hast. Und ich hoffe, wir haben alle Themen, Basic-Themen in der Folge erwischt und abgekaspert.
Angerissen.
Ansonsten,
angerissen.
Genau, oder angerissen, ja.
Und sonst bleib drunter sauber. Schreiben,
man kann ja auch unter jeder Podcast-Folge eine Konversation zu dem Thema weiterführen.
Lieben gerne, ja. Lieben gerne. Bleibt sauber da draußen.
Schöne.
Liebste Grüße nach Regensburg und bis sehr bald. Tschüss. Ein
Gruß ins Wendland, genieß deinen Urlaub mit der Family noch. Und den Rest einen schönen 12. Oktober.
Schönen 12. Oktober.
Wann auch immer das hier rauskommt. Ciao.
Nothing above, nothing. Nothing above. We're surrounded.